Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Wir sind eher so der Leckertyp. Ich leck die so nach hinten, aber keine Ahnung, so jetzt mittlerweile ist es, lass ich dir mal so locker luftig. Das gefällt ein paar Leuten, die mich mögen, besser.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen zur Schlusskonferenz im Rasenfunk. Auch heute wieder mit einer vor Ort aufgenommenen Ausgabe. Gewöhnt euch dran, vielleicht oder auch nicht. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Ed Genetzer und Moderator dieser Sendung, in dem wir zurückblicken auf den Bundesligaspieltag. Das ist der 21. Und heute habe ich mir zwei hervorragende Gäste eingeladen, mit denen sich hervorragend ein Schwerpunkt auf dem FC Bayern legen lässt. Zu denen kommen wir später. Erst möchte ich euch eine Debütantin im Rasenfunk vorstellen und ich freue mich sehr, dass sie hier ist, Jolle von mirsanroth.de. Hallo Jolle.
Grüß dich, hallo.
Sehr schön, dass das geklappt hat.
Ja, freut mich auch.
Und zum zweiten Mal mit dabei Marco vom SED, Marco Mahler, hallo.
Hallo, ich freue mich, dass ich vor dieser rot-weißen Wand sitzen darf.
Womit du einen Teil meiner Privatsphäre verletzt hättest, das wird teuer. Gut, es ist auch kein Zufall. Findige Hörer werden das wissen. Spätestens seit der letzten Folge, vielen Dank übrigens für euer Feedback darauf. Freut mich, dass ihr es ganz gut fandet, trotz der etwas anderen Form. Heute wollen wir dann wieder etwas traditioneller den Spieltag besprechen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt und schauen uns mal an, was die TSG aus Hoffenheim bei Werder gemacht hat mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann. Marco, wie hat dir sein Einstand gefallen?
Ja, gefallen. Also bei Bremen gegen Hoffenheim weiß ich nicht, ob man von Gefallen reden muss. Ich glaube, er hat schon überzeugt mit Einfallsreichtum und der einen oder anderen Idee. Hat ja auch Bremen darüber gesprochen danach, dass sie ein bisschen überrascht waren von Dreierkette. Davon, dass jemand wie Volland dann mal zum Außenverteidiger umfunktioniert wird, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Das war schon alles schön. Er hat auch einen guten Auftritt gehabt, eloquent. Wenn er über Fußball redet, merkt man, dass er Ahnung hat. Das kann man ihm zumindest bescheinigen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn Bremen am Ende ein bisschen mehr Biss hat, ein bisschen mehr Effektivität, dann reden wir weniger über Herrn Nagelsmann als darüber, dass Hoffenheim genauso wie Hannover im Prinzip schon abgestiegen ist. Mhm.
Ich fand auch generell den Hype ein bisschen krass. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Jolle.
Ja, meinst du jetzt um den Trainerwechsel?
Ja.
Den Hype? Ja gut, also das liegt natürlich an seinem Alter. Ist klar, ist ein Thema. Und also Hoffenheim geht damit eigentlich einen relativ mutigen Schritt. Und dass das dann so zum Thema gemacht wird, also ja, da habe ich irgendwie Verständnis für und das gefällt mir jetzt tendenziell besser als die ewigen Nachfragen bei Pep oder so. Also so eine Geschichte, in der überhaupt kein Saft mehr drin ist, immer wieder auszubringen, das ist wesentlich langweiliger, als jetzt die Geschichte auch dann zu behandeln. Also ich finde, das ist eine und finde es dann auch nicht schlimm, wenn man davon jetzt, also dass man es nicht links liegen lässt, das kann ich verstehen, finde ich auch nett.
Mhm. Und ohne Herrn Stevens allzu sehr zu nahe treten zu wollen, glaube ich, freuen sich auch viele Menschen, dass nicht mehr nur geknurrt wird auf Pressekonferenzen von Hoffenheim.
Ja, das ist die Sicht des Reporters vor Ort, glaube ich, ein bisschen auch. Nichtsdestotrotz muss man Hüb Stevens natürlich gute Besserung wünschen.
Das tun wir, ja.
Das tun wir definitiv. Was habt ihr denn jetzt schon was gesehen, was Nagelsmann verändert hat, jetzt jenseits von den taktischen Umstellungen? Also nach hinten jetzt mit Fünferkette, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, weil sich eben die beiden außen fallen lassen und die Dreierkette ergänzen. Nach vorne sind mir jetzt noch nicht so viele Dinge aufgefallen in den ersten 90 Minuten euch.
Ja, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Hoffenheim da einfach ja gewisses Maß an Qualität fehlt. Was er gemacht hat, ist, dass er mit dem Ochsen einen neuen Spieler gebracht hat, der so ein bisschen als sein Liebling gilt, sagt man in Hoffenheim, weil er den auch schon längere Zeit betreut. Jetzt mit dem Kramaric fehlt ihm jetzt beim nächsten Spiel schon wieder einer, der so ein bisschen Schwung reingemacht hat. Ich habe den schon beim Bayern-Spiel gesehen, über 90 Minuten, da hat er mir sehr gut gefallen. Wenngleich er die Tore dann doch nicht gemacht hat, die er hätte machen müssen. Aber der hat ihm schon ein bisschen geholfen bis jetzt, finde ich. Hat auch das Tor in Bremen gemacht. Aber letztlich reicht das, glaube ich, einfach nicht. Und wenn man die Tabelle sieht, 19 Tore jetzt nach 21 Spielen, das ist auch mehr als nur ausbaufähig und ja, das ist einfach ein Problem für Hoffenheim. Das wird so leicht auch nicht von Herrn Nagelsmann zu lösen sein, denke ich.
Mhm. Ja, vor allem hat die Defensive ja auch nicht verhindert, dass Bremen eigentlich spielbestimmend war und sich auch mehr Möglichkeiten rausgespielt hat. Also so ist es noch ein ganz netter Einstieg und alles Weitere, da wage ich mir jetzt kein abschließendes Urteil zu treffen nach einem Spiel. Also keine Ahnung, ich bin einfach gespannt. Gibt ja immer ein bisschen diesen Trainereffekt und einfach frischer Wind und andere Herangehensweise und so weiter. Und wie viel dann davon sich halt nach ein paar Wochen noch auch bestätigt, das wird dann irgendwie die Frage sein. Also ich schaue es mir gerne an und dann kann man nach ein paar Spielen vielleicht sehen, ob das jetzt nur eine Situation war, ob das dann einfach am Gegner Werder Bremen lag, dass sie so aufgelaufen sind oder ob da ein längerfristiger Plan dahinter steckt. Aber ich schätze mal, dass er sich viele Gedanken gemacht hat und viele Pläne hat. Und ja, ich bin total gespannt drauf, ob es irgendwann irgendwie sowas wie ein Respektproblem gibt oder so. Also wenn man sagt, dass ein junger Forschertyp, aber vielleicht auch ein Theoretiker, was hat er für ein Standing in der Mannschaft? Da bin ich einfach gespannt, wie so eine Entwicklung da aussieht.
Hat tatsächlich nur Spieler aufgestellt, die jünger als er sind, was gar nicht so einfach ist bei 28 Jahren.
Ich glaube sogar, der Schiedsrichter war jünger als er.
Ja, krass.
Also so jung ist er dann gar nicht mehr. Was ich noch spannend fand, es ist ja oft so, dass wenn ein Trainerwechsel da ist, dass dann die Spieler nachher gefragt werden, was hat er bewirkt, auch nur in der kurzen Zeit. Und viele sagen dann so, ja, er ist total gut in der Mannschaft angekommen und er hat schon ganz viel verändert und so. Also meistens ist das dann eher so was Floskelhaftes, aber ich habe jetzt so ein paar Aussagen von Hoffenheimer Spielern gelesen. Das hatte dann auch wirklich Gehalt, was die gesagt haben. Also es war wirklich so, dass er offenbar in den 2 Tagen, die er wirklich nur hatte, schon relativ viel bewirkt hat. Also auch im taktischen Bereich, personell, das muss man aber erst sehen, aber er hat sie wohl gut eingestellt, gut angepackt und ja, also ich würde sagen, es ist vielversprechend trotz allem.
Ja, in der Situation, in der Hoffenheim ist, kann ich mir vorstellen, dass Spieler da auch einfach sehr offen sind und wissbegierig, also um irgendwie einen neuen Ansatz aufzusaugen. Also klar, man kann jetzt auch in einer Angststarre verharren und gar nichts an sich ranlassen, aber ich glaube, dass man da einfach jede Unterstützung und jeden neuen Input und Impuls, den man bekommen kann, und wenn man sich für seine eigene Profikarriere vornimmt, da das Beste draus zu machen, dass man sowas dann auch aufsaugt und gerne umsetzt, kann ich mir durchaus vorstellen, aber ja, sind Mutmaßungen aus der Ferne.
Ja, naja, es wird wahrscheinlich schon nicht Spaß machen, wenn man irgendwie von den letzten 5 Spielen 3 verliert und irgendwie nur 2 Tore schießt. Also da ist man, glaube ich, dann schon mal dankbar für alles, was kommt. Und vielleicht ist das auch das, was man mitnehmen kann aus dem Spiel, dass sie es geschafft haben, mit dem Punktgewinn nicht komplett abreißen zu lassen zu Werder. Jetzt sind es noch 5 Punkte und man kann sich unter Nagelsmann jetzt eher vorstellen, dass sich da unten nochmal was tut. Also dieselbe Situation unter Huub Stevens hätte ich persönlich, ehrlich gesagt, nur etwas fatalistischer für Hoffenheim gesehen, hätte gesagt, naja, also das schaut jetzt echt schlecht aus, aber wenn man ihn, sie müssen ja in den Lauf kommen, um da unten rauszukommen, wenn das noch klappen soll, und das traue ich ihnen jetzt mit dem neuen Impuls, ehrlich gesagt, eher zu.
Ja, man hatte so das Gefühl, ist nochmal gut gegangen, also ist nicht richtig missglückt. Also sie haben das Spiel auch, glaube ich, nur zu 10 beendet, oder?
Ja,
kann und dass man da, so dass sie mit einem Punkt da rausgehen, ist okay.
Definitiv. Und für Werder halt wahnsinnig bitter. Das wäre der Big Punch gewesen. Und sie hatten genügend Chancen. Hätte locker reichen müssen.
Absolut. Uccia alleine 2 sehr gute, glaube ich. Und Pfostentreffer war, glaube ich, noch dabei. Also wäre eigentlich ein Muss gewesen, das Spiel zu gewinnen. Dann hätte man sich einiger Sorgen entledigt. Ja, ich glaube, das wird bis zum Ende so bleiben. Bremen, Frankfurt kommt ja unten rein. Augsburg, wenn sie sich noch ein bisschen halten in Europa. Also diese Mannschaften, Darmstadt dazu. Die werden schon zittern müssen bis lange, lange.
Womit wir alle nächsten Prognosen schon mal vorweggenommen haben. Wir reden aber trotzdem noch über die Spiele. Hoffenheim jetzt zu Hause gegen Mainz und Bremen auswärts in Ingolstadt. Da kann man mal gucken, wie es weitergeht. Und der einzige Verein, der schlechter ist als die TSG in dieser Liga, ist Hannover 96. Und die hatten die etwas undankbare Aufgabe zugegeben, bei Borussia Dortmund antreten zu müssen und haben dann trotzdem nur 0-1 verloren. Was kann ich denn aus dem Spiel mitnehmen, Jolle?
Ich habe sehr gestaunt, wie gut eine Scharfdefensive über weite Strecken gehalten hat. Also als Bayern-Fan immer irgendwie ein blödes Gefühl, wenn es Dortmund dann doch noch hinkriegt. Aber da war ich eigentlich lange Zeit positiv überrascht von Hannover. Und da musste Dortmund schon echt lange Steine klopfen, bis es ist, also auch mit einem sehr schönen Tor dann doch noch aufgegangen ist. Fand das eigentlich ganz gut.
Sind krass viel gelaufen, 121 Kilometer. Und so Bundesliga-Durchschnitt sind ja, glaube ich, so 112, 113.
Bei den Bayern meistens unter 110.
Die lassen den Ball laufen. Ja, und trotzdem nicht belohnt worden dafür, weil bei dem Gegentor von Mkhitaryan haben sie aber auch wirklich schlecht verteidigt. Also da irgendwie, da hat sich der Sechser nicht getraut rauszurücken und die Innenverteidiger schon auch so ein bisschen verloren im Posten.
Schmelzer wurde ja sehr gelobt für seinen Weg. Also er kam ja von sehr weit vorne und zieht halt so die ganze Defensive, also die Wahnsinn, die so in diesem luftleeren Raum mit entlang geschwommen sind. Also da war ja irgendwie keine Aggressivität oder irgendwie ein Wille, da jetzt irgendwas zuzustellen, sondern einfach so ein begleitendes Mitschwimmen. Und auch noch das wurde halt durch Schmelzer irgendwie nach außen gelenkt und dann war die Bahn halt frei. Und völlig überraschenderweise hat es dann einen Stürmer mit sehr vielen Skills dann auch noch Richtung Tor gezogen und nicht nach außen, überraschend. Ja, also ein sauschönes Tor dann von Mkhitaryan, aber ja, da war, ich weiß nicht, ob Hannover einfach so vom Kopf her gehofft hat, ah Mist, ja, doof, hoffentlich wird's keins so. Also sie haben nicht so wie vorher halt verschoben, das war halt ein Umschaltmoment, wenn sie da vorher, also wenn sie sozusagen aus einer geordneten Defensive hinten so standen, dann haben sie es eben sehr gut gemacht und sehr wach und verteidigt und verschoben. Und in dem Moment war so ein bisschen Prinzip Hoffnung, so, ah, Mist, ja, hoffentlich wird das nichts, und dann war es aber eins.
Ja, ich bin aus diesem Spiel irgendwie so nicht so richtig schlau geworden, weil ich mich frage, ob jetzt Dortmund ohne den Pinguin, der auf der Tribüne saß, ja diesmal so wenig wert ist, wie sie es gezeigt haben, oder ob bei Hannover wirklich ein bisschen was nach vorne geht. Ich habe erst nur das Ergebnis gesehen und dachte mir so, hä? Fehlt da eine Null oder so, also hat mich total umgehauen und auch ein bisschen durch die Bayern-Brille betrachtet, habe ich mir gedacht, krass, was macht jetzt Dortmund da plötzlich, weil ich eigentlich dachte und eigentlich immer auch noch denke, dass wenn die Bayern ja nicht wirklich mit voller Kapelle spielen, Dortmund da sogar nochmal ranschnuppern kann, ist ja auch demnächst ein Spiel gegeneinander, wo man ein bisschen verkürzen kann aus Dortmunds Sicht, und dass sie dann plötzlich gegen Hannover, also gefühlt schon Zweitligist, sich so anstellen, ja, nur weil da einer auf der Tribüne sitzt, der sonst immer die Dinger da reinbläst, und dabei besser aussieht, wie er diesmal ausgesehen hat. Das ist mir dann irgendwie auch zu wenig. Aber mir ist es auch zu viel zu sagen, bei Hannover ist jetzt irgendwo ein Moment da, dass man hoffen kann, wenn man jetzt Sympathien für diesen Verein hegt. Was ich auch komisch fände, aber...
dass man Sympathien für diesen Verein hat.
Ja, weil... Ich mag die Menschen ja alle grundsätzlich und Herr Kind ist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Das
ist ein guter Einstieg, aber...
letztlich ist es mir einfach zu grau alles. Ja, und dann diese ewige Fan-Problematik und Thematik, das langweilt auch ein bisschen. Es tut vielleicht dem einen oder anderen weh, wenn ich das jetzt sage, aber ich würde nicht weinen, wenn es so käme, wie es kommt.
At Marco Mader bei Twitter.
Vielen Dank, ja, das war das 1-1 nach der rot-weißen Wand.
Ja, hat ja schon das letzte Mal gut geklappt, mit dich bei Twitter ein bisschen zu aktivieren durch den Rasenfunk. Ja, mich hat es ja schon gewundert, als ich gefragt habe, was man aus dem Spiel mitnehmen kann, dass nicht gleich Aubameyang zur Sprache kam. Wir sind zwar nicht der Mode-Podcast Nummer 1, das sind wahrscheinlich dann der Übersteiger, und also der Millanton und Colinas Erben. Aber das war schon jenseits von allem.
Das ist dein Thema jetzt?
Nee, ich weiß es nicht.
Ich hab mit den Pinguinen gestaunt. Also da würde ich jetzt spontan an Chaka oder Ronaldo denken. Also irgendwie schwarz glänzend. So war es ja jetzt nicht. Aber ich fand, er hat endlich mal ein Jäckchen gefunden, was halt zu seiner Frise ganz gut passt. Also so.
Aber er hat offenbar von seiner Freundin ausgeborgt. Was jetzt nicht grundsätzlich schlimm sein muss. Aber
weil es zu kurz war?
In dem Fall fand ich es jetzt doch ein bisschen zu gewagt. Aber ich fand auch den Pinguin richtig stark. Ich weiß nicht, wer den zusammengebaut hat. Der war überragend, vor allem weil die blaue Mütze dem Pinguin so viel besser steht als der Aubameyang. Mehr davon. Ich finde, das ist auch schön, sich über solche Dinge mal Gedanken zu machen.
Wer sich für sowas interessiert, dem kann ich die Facebook-Seite Fußballer, die den Zweck aufdrehen, nur sehr empfehlen.
Heute hat sich David Alaba übrigens da wieder sehr für empfohlen.
Ja, David Alaba. Wahnsinn. Wahnsinn.
Neue aber, Zähne und so, aber egal.
Ja, wenigstens können sie kicken. Das ist, ansonsten wären die halt nur irgendwelche Preuße in der Dorfdisco, wenn man ehrlich ist.
Ja, der David hätte schon auch ein guter Skifahrer werden können, glaube ich.
Ja, okay, gut. Bei Skifahren ist es dann egal. Das ist,
ja, wenn wir vielleicht noch mal über Fußball sprechen.
Ja.
Was ich halt ganz, ganz spannend fand, war, dass Reus eben als Mittelstürmer agiert hat und Castro eben auf Außen. Als Außenstürmer oder offensives Mittelfeld. Und ja, zum Beginn der Saison war ja Dortmund mit diesen krass offensiv aufgerückten Außenverteidigern unterwegs. Und dann haben sie es in letzter Zeit eher wieder so ein bisschen nach hinten verschoben, um ja irgendwie auch in der Rückwärtsbewegung nicht so anfällig zu sein. Und ja, jetzt war es halt irgendwie wieder ganz cool, den Kagawa zu sehen, wie er da irgendwie so ein bisschen aufdreht und die Bewegungen eigentlich von Reus und Mkhitaryan und Castro eigentlich auch ganz gut gepasst haben. Gündogan in der Mitte, das ist schon echt eine tolle Mannschaft. Also wenn man gerade sie nicht mögen würde, dann müsste man sie mögen. Also es hat schon Spaß gemacht, die da das Aufziehen zu sehen und ja. Dass sie dann da irgendwie völlig verdient auch gewonnen haben, ist ja auch, steht ja außer Frage.
Ja, Reus ist auch insofern spannend, dass wenn Herr Löw nicht wieder den kurzen Weg nach Stuttgart gefahren wäre, er auch hätte sehen können, dass sich da noch was anbietet, was man mal in der Nationalmannschaft ja spielen kann. Ja, wir sind ja jetzt nicht unbedingt mit zahlreichen Stürmern gesegnet.
Hey, Mario Gomez, Torschützenkönig, Erster in der Super League.
Nicht Eto'o, egal. Ein alter Mann, na gut, sprechen wir nicht über die Super League.
Ja, okay.
Schade.
Ja, finde ich auch. Jetzt wird der Podcast doch eine Stunde kürzer.
Ja, also nicht, dass Herr Löw das nicht weiß, aber es ist, glaube ich, schön zu sehen, dass doch da eine gewisse Qualität da ist, die man auch im Notfall mal dann auf den Platz bringen kann, wenn man es muss. Und ich glaube, dass man es muss, wenn man sieht, was sonst so rumläuft in diesem Trikot.
Also Reus als Stürmer halten wir.
Warum nicht?
Ja, warum eigentlich nicht? Gut, und irgendwie bei Hannover waren wir uns alle so unsicher, wie man das einordnet. Es war so ein komisches Zwischenspiel. Hannover jetzt zu Hause gegen Augsburg, mal wieder ein Do-or-Die-Spiel und langsam immer mehr Die, wenn es nicht hinhaut. Und der BVB in Leverkusen, da bin ich sehr gespannt drauf. Da, glaube ich, wird man auch sehen, wie jetzt...
Serie Die oder...
Ja, sehr gut. Schon ein Wort spielt mehr als im Podcast mit Thomas Novak. Kaum zu glauben. Grüße an die Ente.
Von mir nicht.
Ich vertrete Ramzi.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, gucken wir mal. Dortmund in Leverkusen. Das ist nächsten Sonntag das 15:30 Spiel. Da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Und dann wird man auch sehen, wie nachhaltig das war. Und damit könnten wir eigentlich dann zu einem der Clubs kommen, der den Sprung von unten nach oben geschafft hat. Nämlich der VfB aus Stuttgart. Man hat es ihnen ungefähr eine komplette Halbserie lang immer prophezeit. Wenn ihr mal durchstartet, dann geht's nach oben. Und jetzt haben sie es geschafft. Tatsächlich jetzt auf Rang 10 mit 27 Punkten. Und Grund dafür ein 2:0 gegen den Champions-League-Teilnehmer Hertha BSC Berlin. Marco, du warst vor Ort, deswegen kannst du uns jetzt alles zu diesem Spiel erklären. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, es war schön. Also es gab Linse mit Spätzle, was ich als gebürtiger Heilbronner schon mal herausragend fand.
Mhm. Die haben dich damit quasi schon gekauft.
Ja, nein, weil wir haben es ja aus München immer relativ weit nach Stuttgart, weshalb wir jetzt auch in diesem Fall nicht extrem traurig wären, wenn es dann doch mal ein bisschen weiter unten wieder wäre. Und wir dann nicht mehr hinfahren müssten.
Ach so.
Aber das wird nicht passieren, weil die auf dem Mörderweg sind jetzt. Also ich bin nicht nur versucht zu sagen, sondern ich bin quasi sicher, dass die zumindest Mainz und Hertha noch kassieren werden da oben. Und wenn ich Wolfsburg...
Hertha sich, auch.
Auch Hertha. Und wenn ich Wolfsburg sich dauerhaft fängt und Gladbach wieder in die Spur kommt, dann wackeln die da auch.
Wahnsinn.
Ja, weil... Ich meine, die Mannschaft hat Potenzial und eine gewisse Substanz. Das war trotz diverser Probleme in der Vergangenheit auch da schon immer mal zu sehen. Und Kramny als neuer Trainer hat es halt geschafft, ja, denen wieder normalen Fußball beizubringen. Also es war am Wochenende personifiziert zu sehen in Geoffrey Seredi, der oder Die, muss man glaube ich sagen, der unter zorniger Vogelwild da rumgehüpft ist, völlig konfus, nicht wusste, wo hinten und vorne ist und keinen geraden Ball mehr gespielt hat und der jetzt alles richtig macht, also der die Mannschaft nicht nur mehr mitreißt, das, was er ja eigentlich immer schon konnte mit seinem Auftreten, mit seiner ja aggressiven Art dem Gegner gegenüber, nein, der auch jetzt den Laden hinten zusammenhält, ja, nicht umsonst sehen plötzlich Leute wie Niedermeier und Schwab, die man ja jetzt auch nicht für Deutschlands beste Innenverteidiger hält, recht gut aus oder sogar zum Teil richtig gut aus. Die haben gegen Hertha fast nichts zugelassen. Einmal Ibisevic, ich meine, dass der mal zum Abschluss kommt, das ist, glaube ich, relativ normal, zumal in seiner Form. Dann hat der Brooks mal noch beim Standard den Pfosten getroffen, aber das war's auch. Und ja, Hertha ist jetzt auch nicht in der schlechtesten Verfassung. Und deswegen hat mich das nicht nur gegen Hertha überzeugt, sondern auch in den Wochen zuvor schon. Ja, und ich glaube, dass sie einfach so stabil sind, zumal viel stabiler als einige andere Mannschaften, die vor ihnen sind, dass da noch viel drin ist.
Wahnsinn.
Aber das hat Knallgöber jetzt, glaube ich, gerne gehört, um nochmal über
Twitter zu sprechen. Ja, Grüße an Stefan Rommel. Ich glaube, das hat er sehr gerne gehört. Ich glaube, so einige andere auch, außer alle Hertha-Fans, dass du sogar Hertha da abfängen lässt. Und natürlich Alexander Zorniger, weil du Niedermayer gelobt hast.
Ja, absolut.
Geh mit Niedermayer. Vielleicht hast du dich aber auch einfach nur vom aktuellen Trend halt, vielleicht bist du auch einfach nur ein Fähnchen im Wind, Marco, weil die halt jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen haben und in der Trendtabelle ja auf Platz 1 liegen.
Aber Juli Hoeneß zu dir. Der Trend ist your friend. Nein, es geht nicht um Trends oder irgendwas anderes, sondern um das, was sich da auf dem Platz abspielt. Und es war, ja, das war einfach gut. Und es war deutlich besser als das, was einige andere Mannschaften da in der ähnlichen Tabellenregion spielen. Und es ist ja nicht auf Zufall aufgebaut, sondern man erkennt ja gewisse Dinge. Man erkennt eine Idee, man spürt, dass der Trainer die Mannschaft erreicht, was ja, bei Zorniger...
Idee hatte Zorniger ja auch.
Ja, okay, das stimmt. Absolut, da bin ich voll bei dir. Aber man hat auch da gespürt, dass er die Mannschaft eben nicht erreicht, obwohl seine Idee ja hier und da durchaus umgesetzt wurde. Aber ja, vogelwild halt, wie ich schon gesagt habe. Und ich glaube, dass man mit solidem Fußball, und das ist das, was der VfB im Moment spielt, in dieser Liga relativ viel erreichen kann, weil viele Mannschaften eben das nicht spielen. Mhm.
Timo Werner auch ein tolles Spiel gemacht, also hat man echt gestaunt über die Bewegung. Auch super geil, dass er sich im Strafraum da nicht einfach hinlegt, sondern irgendwie weiter stolpert und es versucht.
Kompliment, ja.
Ja, also irgendwie im Interview ertrage ich ihn nicht.
Siehst ihn lieber jubeln.
Ich sehe ihn lieber jubeln oder Küsschen werfen. Nein, also guter Fußballer auf jeden Fall, noch super jung. Sieht aber auch dafür schon richtig, richtig austrainiert aus. Irgendwie hat total viel PS irgendwie und macht einfach Spaß zu sehen, wie der sich dann da vorbeischwingt irgendwie und sich reinhaut, auch mit einfach smarten Läufen, was man jetzt im Gespräch jetzt so nicht vermuten würde, aber.
Ja, aber Werner ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil der galt ja fast schon als gescheitertes Talent. Also man hat ihn schon gefühlt vor 2 Jahren beim FC Bayern gesehen. Gab auch, glaube ich, mal lose Kontakte und dann ist er in ein komplettes Loch gefallen. Gerade auch dieses Austrainiertsein hat man ihm vorgeworfen, dass er eben nicht auf der Höhe sei. Dann ist jetzt von Sonderschichten zu hören gewesen und so weiter. Also er hat es offenbar selber kapiert, wie es funktioniert, wo er hin muss, wo er hin kann, was alles möglich ist für ihn. Und er hat auch jetzt offenbar Leute an seiner Seite, die ihm da ja helfen und die ihm den Weg zeigen. Und bei dem Kerl ist sicher noch nicht Ende der Fahnenstange. Also da geht noch was. Mhm. Wie beim VfB.
Bei Serie Dier bin ich mir selber total unsicher, was das eigentlich für ein Spielertyp ist. Denn aus Stuttgart hat man immer gehört, der Typ ist zu gut für die Mannschaft. Also jetzt gerade in der Zorniger Zeit hieß es so, da haben wir einen, der haut uns da raus. Der ist richtig gut und schade, was der für ein Team um sich hat und wie der agieren muss und so. Und wenn ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, was ist mit dem? Was sehe ich nicht? Was soll der können? Das sieht total wirr aus. Keine Ahnung, was er macht. Und auch super viele so richtige Böcke dazwischen. Ich dachte, das kann doch jetzt irgendwie nicht wahr sein. Auf der anderen Seite, klar, wenn man irgendwie im Fokus steht, dann macht man Fehler oder die werden dann auch gesehen. So. Das ist auch wieder klar. Deswegen habe ich mir da auch noch nicht so ein richtiges Urteil gebildet, ob der jetzt irgendwie genial ist und ich das nicht sehe oder ob der irgendwie eigenartig ist oder so. Aber dass er jetzt viel, viel besser spielt und man nicht mehr ständig die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, das fällt schon auf und hat sich ja jetzt auch dann mit diesem schönen Tor belohnt. Also auch ein krasses Ding. Als du meintest ja, da wusste man vorher nicht, ob der einen geraden Ball spielen kann. Dachte ich mir, das Tor war jetzt glücklicherweise nicht so gerade.
Aber das war eine geile Bude.
Ja, also, es war aber auch typisch für ihn, weil er es ja irgendwo auch erzwungen hat. Also du musst nicht dastehen als defensiver Mittelfeldspieler. Hättest andere Ideen in dem Moment haben können. Aber er ist halt dahin, hat es gesucht und wie er es dann gemacht hat, ja, war absolut genial. Obwohl ich jetzt, ja, von Genialität bei ihm zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber er macht echt wirklich vieles richtig. Und wen man da auch nicht vergessen darf, ist der Kapitän von Stuttgart, Gentner.
Ja.
Thomas Tuchel hat, glaube ich, vor dem Stuttgart-Spiel über ihn gesagt, dass es ein Spieler ist, der ihn seit Jahren beeindruckt. Hat mich selber so ein bisschen wach gemacht dafür, nochmal genauer hinzugucken, was der Gentner eigentlich macht, weil er einer ist, den ich ja selber auch seit Jahren immer mal wieder sehe im Stadion, von dem man ja weiß, dass er was kann, von dem ich auch schon oft gesehen habe, dass er was kann, aber wo man dann auch oft mal denkt, Mensch, Junge, du kannst eigentlich noch mehr, du bist eigentlich dafür prädestiniert, eine prägende Gestalt da zu sein. Du bist Kapitän, mach doch mal. Und er macht jetzt. Und die beiden zusammen, das ist ein sehr gutes Duo.
Aber hatte er nicht eigentlich einen sehr schweren Stand in der eigenen Mannschaft oder bei den Fans oder so? Oder verwechsel ich da gerade irgendwas? Also, oder wisst ihr es auch nicht?
Ja, ich meine,
ich hatte das Gefühl, dass er da gegen das Stadion anspielen musste eine lange Zeit. Aber also vielleicht täusche ich mich auch.
Also Stuttgart hat ja ein sehr kritisches Publikum. Da wurde schon mancher Spieler ausgepfiffen von den eigenen Fans. Umso bemerkenswerter war es auch, was am Wochenende passiert ist. Also es sitzt ja auf der Haupttribüne, glaube ich, keiner in Stuttgart, der wenn es mal 5 Minuten nicht läuft, nicht pfeift, nicht buht, nicht rumbruddelt, wie man sagt. Und als dann ja dieses doch begeisternde Spiel da abgelaufen ist, da wurden Grätschen bejubelt, die Leute auf der Haupttribüne sind aufgesprungen vor Freude und Begeisterung. Und es war, glaube ich, nicht nur ein gewisses Sehnen nach mehr, nach all den schweren Jahren, sondern das war, ja, da wächst, glaube ich, ein bisschen was zusammen von der Publikumsseite her. Also dass man nicht nur Freude darüber spürt, dass es jetzt aufwärts geht, sondern dass man auch merkt, dass sich da was entwickelt mit der Mannschaft und dem Trainer. Mhm.
Da spricht jetzt eigentlich alles dagegen, oder? Also, wenn
es jetzt so. Wir haben es jetzt so krass gelobt, ja, da bin ich sehr gespannt.
Wie ja,
das ist. Also, weil das hier jetzt einfach, dass sowas kannst du nicht im Erfolgsfall messen, sondern halt, wenn es nicht läuft, dann scheinen sie mir die Ersten zu sein, die dann auch wieder nicht dabei sind.
Das wäre zumindest typisch Stuttgart, ja.
Ich meine, sie haben halt auch echt, aber jetzt auch wirklich ein paar Spieler dabei, die man rausheben kann, die alle einen Lauf haben. Also über die in Genten haben wir schon gesprochen, über Werner auch. Aber dann auch Lukas Rupp, Wahnsinn, was der spielt. Also in Köln wahnsinnig gut, jetzt auch wieder sehr gut. Kevin Großkreuz kommt auch mit jedem Spiel besser rein. Also das ist vielleicht genau das, was ich
vor einer Chance von Werner, also supergeil nochmal an der rechten Eckfahne sich den Ball nochmal so ergattert, wo mich auch da, wie ist er dann jetzt eigentlich da reingekommen? Also auch
genau, irgendwie da habe ich den Eindruck, der macht jetzt nichts irgendwie Champions-League-mäßiges, aber das ist genauso den Schrubber, den du da hinten brauchst. Also vor allem, wenn du auf der anderen Seite mit Insua jemanden Ähnlichen hast, das ist schon okay, vollkommen. Und dann Kostic, wahnsinnig gut.
Also wenn wir bei Großkreuz nochmal bleiben, von dem war ich enttäuscht ein bisschen am Wochenende.
Echt?
Vor allem deswegen, weil er gegen Zigerzi gespielt hat. Und Zigerzi, ich will dem Kerl jetzt nichts Böses, ich kenne ihn auch nicht. Aber das hat mit Bundesliga-Fußball nicht viel zu tun gehabt, was er da gemacht hat. Also das war Alibi im besten Fall. Es war nix. Und da hat der Großkreuz echt nicht viel machen müssen, um einigermaßen ordentlich rüberzukommen. Und mehr war es auch nicht. Aber bei Rupp, das finde ich wirklich krass. Auch jetzt erst wieder nochmal nachgelesen. Der saß auf der Bank bei Paderborn gegen Stuttgart. Du or die, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Letztes Spiel also der vergangenen Saison. Verlierer steigt ab. So, und Paderborn spielt ohne Rupp. Und wenn du jetzt siehst, was der Kerl spielt, dann denkst du dir, mei, hättest du vielleicht mal eingesetzt, Herr Breitenreiter.
Und Effenberg zu Stuttgart geschickt.
Dann hättest du Effenberg vielleicht nach Stuttgart schicken können, ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, gucken wir mal, wo unsere Herrenprognosen dann so landen am Ende der Saison.
Dass ich mal so gut über den VfB reden würde, das hätte ich mir auch nicht träumen.
Ja, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Der VfB jetzt auf Schalke, das könnte ja ein kleiner Prüfstein jetzt mal werden. Und Hertha zu Hause gegen Wolfsburg. Wollen wir doch was über die Hertha sagen? Ich habe so ein bisschen den Eindruck...
Zwischendämpfer.
Ja, ich jetzt nicht aber schlimm. Irgendwie auch total egal. Ja. Und es war ja auch nicht verheerend schlecht. Also...
Ja, ich glaube auch.
Ein bisschen schwieriger, aber.
Ich glaube auch bei Hertha ist es jetzt gar nicht mehr so wichtig, was da im restlichen Saisonverlauf noch passiert. Also, ich meine, die sind im Pokalhalbfinale und da, wo die jetzt stehen, da passiert ihnen nichts mehr. Ob das jetzt nachher reicht für Europa bei im Moment 3 Punkten vor Platz 7 und das sind Gladbach und danach Wolfsburg, glaube ich eher nicht. Und ist aber auch wurscht, weil, ich meine, guckt euch an, was die letzten Jahre alles erdulden mussten. Geile Saison. Ich habe es ja Mittwoch in Heidenheim gesehen, jetzt in Stuttgart. Fand ich beides nicht besonders prickelnd, aber so what? Also es ist Hertha, es ist für Hertha klasse und daran darf man sich, glaube ich, auch mal freuen, selbst wenn es nachher dann Platz 9 wird oder sowas.
Ich glaube das ehrlich gesagt gar nicht, weil genau aus dem Argument, weshalb du den VfB Stuttgart nach oben gehen siehst, weil die solide spielen. Und für mich ist so, dass neben dem Wort solide steht im Duden für mich gerade ein Bild von Paul Dardai und seiner Hertha. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie da hinten rausrutschen. Aber es ist ein Meinungsding. Gucken wir mal. Bitte, dass sich jetzt Ginczek das Kreuzband gerissen hat bei Stuttgart. Den hätte man gerne noch in der Mannschaft gesehen, oder?
Ist vielleicht ein Argument dafür, dass es letztlich doch nur zu Platz 4 reicht.
Normalerweise muss ich ja immer überspitzen, um reißerischen Sendungstitel zu finden, aber diesmal kann ich sogar dämpfen und krieg noch einen. Das ist ja schön. Dann lasst mal über das nächste Spiel reden, als da wäre der 1. FC Köln, die sich auch so ein bisschen im No Man's Land befinden, und die Eintracht aus Frankfurt, bei der es ganz anders läuft. Da haben wir die groteske Situation, dass die in der Formtabelle der letzten 5 Spiele auf Platz 8 sind und trotzdem auf einem 15. Tabellenplatz stehen, mit nur einem Punkt Vorsprung vom Relegationsplatz von Werder. Und irgendwie ist es typisch Eintracht und typisch Armin Fee, wenn man den Fans zuhört und wenn man Armin Fee zuhört, dann glaubt man, es sind zwei komplett verschiedene Lager irgendwie. Also Armin Fee war jetzt nicht so wahnsinnig beunruhigt, hat gemeint, es ist halt irgendwie doof gelaufen, und Schiri war auch jetzt nicht so super.
Ich spreche wenig mit Eintracht-Fans und höre aber sehr gerne Herrn Fee, wenn gleich selten. Ja, Frankfurt. Soll ich mich jetzt wieder unbeliebt machen und in Richtung Hannover abdriften? Nein, Fee ist, wenn wir Timo Werner als guten Jungen bezeichnen, müssen wir auch Armin Fee als Junge, er ist schon etwas älter, aber es ist einfach ein guter Typ, ein netter Kerl, dem man gerne zuhört. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck bei ihm, dass es ihn so ein bisschen verlässt. Also ich will ihm jetzt keine Null-Bock-Haltung unterstellen, das ist es bestimmt nicht, aber ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen, ja mei, wird schon wieder, oder wenn nicht, ist egal. Also er hat ja so ein bisschen dieses Schwäbische als Augsburg und so. Ja, lässt es halt laufen hier und da. Und wenn man sich die Frankfurter Mannschaft schon so anguckt, weiß ich halt nicht, ob das jetzt durchweg Charaktere sind, die dann sagen, ja, wir wissen es zu schätzen, Trainer, wie du mit uns umgehst, wir hauen es auch mal für dich rein. Hier und da ist ja auch schon mal was vorgefallen, ist in der jüngeren Vergangenheit. Ich glaube, das Gebilde ist einfach ja zu wackelig, als dass man sich dazu sicher fühlen dürfte jetzt im Moment.
Okay. Man merkt, dass du nicht so viel mit Eintracht Frankfurt-Fans sprichst, weil du das in einem so lockeren Ton jetzt einfach gesagt hast, was da alles so schlecht läuft und mehrere Finger in ganz viele Wunden gelegt hast. Wenn wir jetzt auf das Spiel selber gucken, weiß ich gar nicht, ob man sagen muss, dass die Eintracht schlecht gespielt hat und ohne Alex Meyer auch einfach wenig ist, oder ob es nicht auch einfach Köln jetzt so langsam wieder zu der Form findet, die sie schon mal hatten in dieser Saison. Also ich fand es dann doch relativ überzeugend von denen.
Vielleicht musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber war es nicht so, dass Köln im 16er einfach enorm viel Zeit hatte, um sie, also zwischen Gerhard und hier links, wie heißt der, hier Modest, oder? Modest. Sich da gegenseitig zu bedienen und querzulegen, das hätte man, glaube ich, schon verteidigen können. Also da ging es schon so ein bisschen hin und her und hätte durchaus auch anders irgendwie ausgehen können. Also von den Spielanteilen fand ich jetzt nicht irgendwie Köln, also ein 3-1 klingt so locker runtergespielt, und dafür ging es eigentlich eher so hin und her, aber vielleicht verschwimmt das bei mir auch.
Also war sicher kein 3-1 wie das Bayern 3-1 in Augsburg. wenn wir darüber dann bald mal reden wollen.
Nein, du hast keine Lust mehr, dich mit diesem unteren Gefilden
abzugeben. Das hat nichts mit den unteren Gefilden zu tun.
Das hat mit den Mannschaften zu tun, die du alle nicht magst.
Das hast du gesagt.
Ja, okay.
Ich würde gerne über Ingolstadt und Darmstadt sprechen, wenn das jetzt noch...
Stopp! Also Köln ist... ganz kurz, also mir gefällt Stöger einfach total gut. Ja, also was er in Köln macht, also auch zusammen mit dem Management, irgendwie jetzt schon über längere Zeit, kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug hängen. Ja. Sieht irgendwie gut aus. Also klar kann man sagen, naja, ist jetzt so eine Mittelfeldmannschaft, nicht weiter spannend oder sowas, aber genau das ist ja bei Köln schon die Sensation. Und sieht auch richtig, richtig gut aus, und Sind halt viele spannende Leute da drin, auch mit Jonas Hector, der, ich glaube, jetzt hat er doch wieder außen gespielt, ne? Aber in den letzten letzten beiden Spielen auf der 6 ausprobiert. Super spannend und interessant fand ich das. Und Stöger, also Österreicher, sind wir mir immer vorne, einfach weil der Dialekt einfach so liebenswert ist und genial und die so einen geilen Sarkasmus haben. Und jetzt mal einfach.
Ich darf nicht über Aubameyangs Jacke reden.
Du kommst mir zu mit Dialekt. Na gut.
Ja. Nee, ist okay, bitte.
Ja, das ist eine vielleicht unbegründete Voreingenommenheit für alles aus Österreich.
Eine gut begründete, finde ich.
Und deswegen macht mir das Spaß. Also, dass der Stöger da erfolgreich ist, finde ich gut und macht mir auch mehr Spaß, als wenn er dasselbe jetzt in Hannover machen würde oder in Frankfurt oder so. Finde ich einfach eine nettere Stadt dann in dem Sinne.
Trotzdem nur 2 Punkte vor dem VfB.
Ja, du siehst da von hinten den VfB-Train anrauschen, das
ist schon aufgefallen.
Also ich habe mir gerade nochmal die durchschnittliche Position rausgelassen, also Hector war auch wieder eher auf der 6 und das, was de facto für mich oft nach einer Dreierkette aussah, ist auf dem Papier dann doch ein bisschen konventioneller gewesen, aber vielleicht lag das auch in den Spielanteilen. Also im Aufbau haben sie auf jeden Fall mit einer Dreierkette gespielt, was ich bei Köln jetzt noch nicht so oft gesehen habe, fand ich ganz interessant. Und in der Rückwärtsbewegung standen sie recht massiv, meiner Meinung nach sogar massiver, als man gegen die Eintracht Frankfurt Außenspieler stehen muss.
Aber ja, aber ich finde das, also so genau wie bei Pal Dardai in Berlin, auch bei Köln interessant, dass auf dieses erstmal hinten stehen, auf diese Floskel dann tatsächlich im Folgejahr, in der folgenden Saison dann Taten folgen. Mhm. Also, dass das nicht heißt, ja, wir wollten jetzt uns erstmal zusammenreißen und das dann später entwickeln und das dann nicht so ein Konzernsprech ist von jetzt bringen wir die PS auf die Straße oder irgendwie sowas, sondern dass dem dann tatsächlich sichtbar auch was folgt und dass das schöner wird. Also sowohl in Berlin als auch in Köln. Also Köln war ja letzte Saison dieses 0-0-Team, was sich da sozusagen Punkt für Punkt irgendwie so durchgeschlichen hat. Völlig in Ordnung und
das war nicht in Ordnung. Für den neutralen Zuschauer war es nicht in Ordnung.
Nee, das ist völlig in Ordnung.
Für Tippspiele war es recht dankbar. Ich habe irgendwann nur noch 0-0 getippt und habe dadurch sehr, sehr viel Boden gut gemacht.
Du hast also mit der Köln-Strategie ganz vorsichtig.
Aber ich habe mich ja nur dran gehängt.
Also, und dass das geht, also dass das, dass man zum Beispiel Trainern da auch mal das Vertrauen schenken kann und schauen, vielleicht machen die das wirklich nächstes Jahr und ist das nicht nur so, weil ihnen auch für nächstes Jahr nichts anderes einfallen würde, sondern weil das Schritt für Schritt aufgebaut werden muss. Und dass sie das dann schaffen und dass man da tatsächlich in einem relativ kurzen Zeitraum dann wirklich was anzusehen bekommt, eben auch als neutral, also in dem Fall Berlin und Köln für mich jetzt nicht so wichtig sozusagen, dass ich da neutral von außen schaue und sage, ach, schau an, tatsächlich, das ist doch schön. Mhm.
Ja, und ich finde, du hast vorhin auch richtig gesagt, nicht nur Stöger, den ich auch liebe, weil er Österreicher ist, sondern weil er einfach gut rüberkommt. Vielleicht auch, weil er Österreicher ist. Bestimmt, weil er Österreicher ist. Sondern du hast das Management auch angesprochen und ich glaube, Köln ist diese Saison eine Vorzeigemannschaft, was Transfers anbelangt. Ich meine, du hast Modest als Leuchtturm da vorne drin, aber auch ein paar andere. Aber speziell bei Modest, kein Mensch hätte vor dieser Saison geglaubt, dass das passiert, was da jetzt passiert ist.
Und Stöger hat es aber angekündigt. Stöger hat gesagt, ich habe gar nicht verstanden, warum du bei Hoffenheim so wenig gespielt hast.
Und ich glaube, vor allem in Hoffenheim hätte niemand geglaubt, dass also wahrscheinlich denken die heute immer noch, das ist nicht der Modest, den wir dahin verkauft haben. Mhm. Und genau da siehst du ja, was in Hoffenheim, haben wir ja vorhin angesprochen, wo das Problem liegt. Ich meine, es ist wahrscheinlich zu einfach zu sagen, hättest du den mal behalten. Aber was der jetzt da spielt, ist wirklich begeisternd. Und da ist dem Kollegen Schmadtke auf jeden Fall ein Lob zu zollen, dass er das gesehen hat und dass er das ausgenutzt hat.
Ich fand auch gut, dass er nach dieser unsäglichen Hitzaktion, dem Elfmeter, hat er dann auch den nächsten Elfmeter wieder schießen dürfen und auch verwandelt. Und da ist mir selber das Herz total aufgegangen. Also wenn ich so sehe, dass jemand so ein bisschen eine Pechsträhne hat und dann versaut ihm jemand mit so einem Move alles an. Also er sieht halt einfach aus wie der letzte Idiot. Stolpert da und sieht einfach bescheuert aus und selbst wenn du dann sagst, naja, das war ja gemein oder so, das wird der Rest ja wissen, du siehst da nicht gut aus und dein Selbstbewusstsein kriegt einen Knacks und dass sie ihn dann, ich glaube, da war sogar die Winterpause dazwischen, dann wieder hinstellen und sagen, so hier, jetzt schießt du den nächsten auch und dann machst du den, hat mich total gefreut, also, dass bei ihm da läuft.
Und sie haben ja nicht nur Uta verloren, sondern auch noch Kevin Wimmer, wo ich gedacht habe, das wird richtig schwierig, weil sie hatten eine sehr, sehr gute Defensive letzte Saison. Ich fand aber, dass da der Wimmer schon immer herausgestochen ist, sogar meiner Meinung nach noch mehr als Hector. Aber auch den haben sie ersetzt bekommen. Also echt zwei Schlüsselspieler weg und gut ersetzt. Und dann kriegst du halt so einen entspannten 9. Platz nach dem 21.
Das ist wo der Wimmer ja auch Österreicher ist.
Stimmt, also quasi nicht unersetzbar. Was freue ich mich, wenn wir über David Alaba gleich reden.
Und seine Zähne, seine neuen.
Seine neuen Zähne, aber erst müssen wir reden über Darmstadt. Denn du hast es gefordert, du würdest gerne noch über Darmstadt reden. So soll es sein.
Ich bin jetzt weit davon entfernt, irgendwelche Insider-Kenntnisse zu haben, aber ich liebe einfach diesen Verein dafür, dass er diese Rolle spielt, die er spielt. Egal, was mir jetzt irgendeiner über Gelbsucht und irgendwelche Machet-Otze-Geschichten erzählen will, das höre ich nicht, das interessiert mich nicht. Wenn es gewollt war, also wir sprechen über das Spiel in Leverkusen, zu Hause in Leverkusen 1-2, wo es sonderbarerweise 5 gelbe Karten gegen Darmstädter Spieler gab, 4 davon relativ spät im Spiel, komischerweise sind alle 5 Spieler im größten Spiel der Vereinsgeschichte beim FC Bayern, das man doch so gerne gewinnen wollte, gesperrt. Tja, Mai, verliert man es halt. Aber ja, wenn es gewollt war, war es trotzdem richtig. Man muss das nicht fair finden, klar, man muss das nicht toll finden.
Also Entschuldigung, aber das war irgendwie einmal von hinten gezogen, einmal hinten in die Hacken, nochmal hinten in die Hacken. Also ich finde, man kann schon allein auf die Art und Weise, wie die Fouls zwischen der 84. und der 91. Minute entstanden sind.
Ich bin ja eigentlich bei dir, zumal die meisten von uns ja den aufgebrachten Herrn Schmidt gesehen haben, der sich ja über die eine harte Gangart
des Was hat er gesagt? Das macht man
das doch geht
nicht.
Doch.
Das geht doch
schwer. Und dann ist aber Herr Schuster zu ihm hingegangen noch während des Spiels und hat ihm was ins Ohr geflüstert und plötzlich war Herr Schmidt gar nicht mehr so aufgebracht. Vielleicht hat er ihn einfach informiert über den Spielplan und darüber, dass das jetzt einfach nicht anders geht.
Dafür schießen wir kein Tor mehr.
Und das ist aber, da habe ich mir dann gedacht, so ja, aber eigentlich ja auch blöd von Darmstadt, weil also gegen Leverkusen kann man ja immer noch gewinnen und deswegen vielleicht auch leichtfertig verschenkt, zumindest ein 2-2. Aber unabhängig davon, ich finde es einfach geil, was die da machen. Die haben 24 Punkte, das sind 10 mehr als Hoffenheim, das sind 9 mehr als 10 mehr als Hannover, 9 mehr als Hoffenheim. Das ist Wahnsinn. Das mag nicht schön sein, was die da spielen, aber auch da siehst du, was der Trainer will, auch da siehst du Spieler, die mitgehen und das ist geiler Fußball einfach, auf überschaubarem Niveau, aber mich begeistert es trotzdem, weil ich einfach ein Herz habe für solche Mannschaften. Und Ingolstadt, nur kurz angeschnitten, ist ein ähnliches Beispiel und deswegen mögen die beiden Mannschaften bitte mindestens da bleiben, wo sie im Moment sind.
Also auf Platz 12 und 13 ist es gerade.
Das ist vielleicht ein bisschen hoch, aber...
Über dem Strich können wir uns darauf einigen.
Also ich finde auch ehrlich gesagt, dass diese gelbe Kartenaktion, und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es auf jeden Fall geplant war. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass es tatsächlich alles so Fouls waren, wo sie noch jemanden in die Haxen getreten haben. Und das hätten sie auch ehrlich gesagt mit Ball wegschlagen oder doofen Handspielen hingekriegt.
Ja, das fällt halt auf, Ball wegschlagen bei 1-2.
Ja, aber hätte das Konsequenzen? Also wenn man diesen Vorsatz beweisen könnte, ja, hätten sie dann irgendwas
zu bei Ordenewitz hatte es ja. Also Machet Otze ist ja
genau.
Vielleicht für die jüngeren Zuhörer.
Genau, klär mal auf.
Nochmal aufklären, irgendwann in den 90ern war das, glaube ich, früh in den 90ern, könnte auch Ende 80er gewesen sein. Köln im Halbfinale DFB-Pokal. Ordenewitz, ein begnadeter Stürmer, die Bremen-Fans werden sich auch an ihn erinnern, hatte gelb gesehen, wäre damit fürs Pokalfinale gesperrt gewesen. Damals galt aber noch die Regel, wenn man vom Platz fliegt, darf man dann die Sperre in der Bundesliga absitzen. Ein Trainer namens Rute Möller hat ihm zugeflüstert, machet Otze. Er hat es gemacht, hat sich die Rute abgeholt und wäre dann eigentlich spielberechtigt gewesen im Finale, weil aber Herr Rute Möller eben diesen Spruch später herausgelassen hat, war der DFB auf den Plan gerufen und hat Herrn Ordenewitz nicht spielen lassen im Finale. Also man kann offenbar schon tätig werden.
Aber es muss halt eindeutig sein. Also du hast ja auch gesehen an der Reaktion von Dirk Schuster dann im Interview danach, wie er immer sehr ernst geantwortet hat und dann ganz kurz gelächelt hat, während die nächste Frage gestellt wurde.
Also ja, aber auch das fand ich sympathisch. Also er hat es ja im Prinzip zugegeben. Also ohne es zuzugeben, wie du sagst, dieses ewige Lächeln war ja eigentlich klar. Und ja, das kann man ungeschickter lösen, finde ich.
Ja, irgendwie ist es auch so, finde ich, so ein bisschen die Fortsetzung ihres Fußballs mit anderen Mitteln. Also ja. Darmstadt macht halt genau das, was es braucht, um drin zu bleiben. Und das kann man, es ist legitim, das scheiße zu finden, weil es ist kein schöner Fußball. Also wenn du sagst, man schaut sich das gern an, denke ich mir, unter welchen Gesichtspunkten?
Also, ja, unter dem Underdog-Gesichtspunkt ganz einfach. Okay. Also es hat ja jeder seinen Lieblingsverein und Darmstadt gehört sicher nicht zu meinen zwei, drei Lieblingsvereinen, aber... Ich meine, ich brauche ja auch irgendwo einen Ausgleich dafür, dass ich sonst meistens mit einer Mannschaft mitfiebern darf, die relativ viele Spiele gewinnt. Und dann habe ich zum einen West Ham United.
So ein bisschen zum Runterkommen.
Ja, dann habe ich zum einen West Ham United, die aber leider dieses Jahr auch viel zu gut sind dafür, dass sie mich runterholen. Und deswegen mag ich das, was Darmstadt da macht. Und ich gucke, also was ist schöner Fußball? Also ich finde auch eine nette Grätsche kann mal schön sein, wenn sie nicht so endet wie bei Holger Badstuber. Und der Rasen, wenn man ihn so nennen will, in Darmstadt, ist ja prädestiniert dafür, sowas zu zeigen. Und auch das gehört dazu. Also warum ist jetzt schöner Fußball nur das, was Messi mit Suarez da wieder vorgeführt hat, mit diesem Elfmeter oder andere Dinge? Nee, will ich nicht. Ich will nicht jeden Tag irgendwelche Hackentricks und so einen Krempel da sehen. Oder Pinguine. Nee.
Ja, also, wenn es um schöne Ballstaffetten geht oder einfach, wenn man sieht, oh, da war jemand so aufmerksam und hat genau in der Situation, das war schon sehr eng, irgendwie die Gegenspieler haben ihn eigentlich schon eingekreist und dann die Lücke finden, das finde ich schon schöner. Und aber trotzdem finde ich gut, was Darmstadt aus seinen Mitteln macht. Und also ich habe überhaupt kein Herz für Underdogs. Also ich finde
Underdogs
scheiße. Nee, ohne Scheiß. Gut, ich habe.
Du bist wie Darth Vader.
Nee, ich habe, naja, also das, da kann sich ewig ausholen, aber
ja, bitte.
Ganz kurz, ich finde einfach okay, wenn man seine, wenn man weiß, was man zu leisten imstande ist und danach seine Strategie auslegt und sagt, ich werde es so machen. Ich habe eine Chance und die sieht so aus und da halten wir uns alle dran. Und dann finde ich das völlig legitim und in Ordnung und da braucht keiner kommen und sagen, ja, aber es ist ja nicht schön oder so. Also ich finde es eher bescheuert, wenn man sich permanent überfordert, irgendwas anderes möchte. Also das haben wir in Stuttgart gesehen, wenn es nicht zusammenpasst. Dann finde ich Darmstadt einfach die nettere, charmante Lösung. Und daraus kann ja noch was werden. Also, wer weiß, also, wie es weitergeht. Aber zu der Underdog-Geschichte ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, Underdogs haben einfach nichts zu verlieren. Sie sind, also niemand rechnet mit ihnen. Sie haben keinen Druck. Und wenn sie einen Sahnetag haben, hat der Gegner, der ja dann der Favorit ist, alle Häme bei sich. Und irgendein Sonntagsschuss oder so kann sie nach vorne bringen. Und ich habe keinen Respekt dafür. Also völlig.
Es spricht der Bayern-Fan.
Dir fehlt die Fallhöhe. Ne?
Mir fehlt die Fallhöhe, ja. Ja, okay. Ich finde es halt wesentlich schwieriger, irgendetwas zu erreichen und ein Niveau zu halten und das immer wieder zu bestätigen. Also klar, ich bin jetzt nicht ganz aus Versehen Bayern-Fan, aber also eigentlich schon.
Aber woher kommt dein Fan für Österreicher, wenn du Niederlande nicht magst?
Hallo, Erfolgsnation Österreich.
Ja,
guck dir die Quali an. Erste Mannschaft, alles abgeräumt.
Ich höre das einfach gerne, die sind lustig und sarkastisch und ja, natürlich gibt es da viele Idioten, genauso wie hier auch, aber die merke ich ja nicht. Ich merke immer nur schön den, okay, den Sing-Sang. Genau, also ich, mir ist es lieber, man bestätigt irgendwas und erreicht es wieder und wiederholt Sachen, als irgendwann mal, jetzt haben wir es denen aber gezeigt und irgendwie mal.
Aber das kann ja Darmstadt nächstes Jahr machen, indem sie wieder drin bleiben.
Ja, das hätte dann schon auf jeden Fall
großen Respekt.
Auch eine ganze Bundesliga-Saison ist ja eine Bestätigung, ja. Also wenn du nach 5 Tagen irgendwo überm Strich stehst, ist das ja was anderes als nach 20. Also von daher habe ich dem Respekt, aber diese Häme, die Favoriten zuteil wird und wenn sich ein Underdog total zerreißt und was ganz Besonderes schafft, natürlich gefällt mir das dann auch, ja. Also wenn man sieht, die sind über sich hinausgewachsen. Aber ganz oft habe ich das nicht. Oder bei denen, die das dann so feiern, nicht. Das ist dann pure Missgunst, dass man es denen da oben mal gezeigt hat. Und der kleine Mann und bla bla bla. Also da, boah, das ist zu viel.
Ja. Okay, gut, kann ich nachvollziehen. Und geile 5-Meter-Räume im Böllenfalltor. Ich muss sagen, ich gucke Darmstadt-Spiele deswegen gerne, weil das mich so an meine Jugend auf den Fußballplätzen in Unterfranken und Mittelfranken erinnert.
Ich lag das auch viel in Pfützen.
Wahnsinn. Das lädt mich ehrlich gesagt viel mehr ein, irgendwie, dass ich selber kicken, weil als wenn ich so ein Rasen in der Allianz Arena ist schon auch geil, aber da würde ich mit so einer Ehrfurcht drauf spielen, vor allem da kann ich es ja nicht mehr auf den Rasen schieben. Aber so dieser Platz wieder, also im 5-Meter-Raum war da ja nur noch Erde. Zum Teil sah es aus, als hätten da meine Kinder gespielt. Wahnsinnig gut.
Ja, und ich finde halt auch, man hörte dann oft von Favoriten und wir hatten es jetzt auch letzte Woche oder in der vergangenen Woche mit Hertha gegen Dortmund, dass dann der Favorit, der vermeintlich spielerisch Überlegene, danach rumjammert. Mhm. Und dann denke ich mir halt, hallo, seid ihr auf Wembley-Rasen geboren? Oder also jeder von diesen Jungs hat auch schon mal auf Asche gekickt oder auf irgendeinem Drecksplatz und ist es, keine Ahnung, ich meine, in Brackeln ist auch nicht alles Gold. Das ist, gehört zum Fußball dazu, wenn man sich danach hinstellt und rumjammert. Und deswegen fand ich auch, wenn wir nochmal ganz kurz zu Hertha und Hertha noch einmal loben wollen, und vor allem Michael Preetz einmal loben wollen, jetzt werden die Hertha-Fans so weinen, seinen Tweet, oder war es ein Tweet, ja. glaube ich, so geil, zu sagen, hallo Dortmund, eigentlich wollen wir den Rasen rausnehmen aus dem Olympiastadion, aber jetzt lassen wir ihn für euch liegen. Geil. Ja. Und dann sollen die sich bitte nochmal anstellen da. Mhm.
Wahrscheinlich. Schon, also ich, wenn sich jemand verletzt, dann sagt man nicht mehr geil. Also wenn man dann,
Ja, aber verletzen kannst du dich auch auf dem besten Hybridrasen, weil du drin hängen bleibst. Ich meine, es mag jetzt im Körper von Holger Badstuber begründet liegen, dass das passiert ist, aber genau das ist auf einem topmodernen Superrasen passiert. Weiß ich nicht, also ist jetzt einer, es sind ja keine Löcher drin, wo man jetzt irgendwie, keine Ahnung,
Metative Fallgruben
oder so. So ist es ja nicht. Und genau, aber genau diesen Eindruck vermitteln die ja Leute, die dann, wie Herr Tuchel, den ich sehr schätze, aber der in dem Fall nicht meinen Nerv getroffen hat, nach dem Hertha-Spiel und gesagt hat, ja, hier, wir konnten ja nicht unsere Kombination und so weiter. Das ist mir zu billig. Und
weißt du, dass das Spiel auf diesen Platz kommt? Also hast nicht sogar Bierhoff, der mal auch für die Nationalmannschaften angeregt hat, wir brauchen irgendwie bei unserem neuen Zentrum dann auch irgendwie so einen Schlammplatz und so. Ich will nicht, dass jeder so auf der Senfte hereingetragen wird und nur auf dem gestutzten Rasen abgeladen wird, um dann da eben die Traumkombination abzulassen. Und das sehe ich auch so. Also, dass man mit den Umständen, die da sind, einfach klarkommen muss, genauso wie mit Fehlentscheidungen, schlechter Form oder irgendwie Verletzungspech. Also bin ich auch vorne mit dabei zu sagen, hey, so sieht es heute hier aus und heute müssen wir es dann hier irgendwie hinkriegen.
Ja, und ich finde es dann auch sympathisch, wenn wir nochmal ganz kurz auf der Underdog-Welle reiten wollen. Und da bin ich halt anderer Meinung als Jolle, wenn dann wie neulich in der Champions League ein Verein wie Malmö herkommt und gegen Real Madrid das den Platz kleiner macht, einfach anders abkreidet. Warum denn nicht? Wenn das Reglement das erlaubt, dann hole ich mir halt vier gelbe Karten ab. Dann kreide ich meinen Platz anders ab. Dann mache ich halt, was geht. Ich meine, die haben trotzdem, glaube ich, 0,6 oder so auf die Nase gekriegt. Okay, aber vielleicht wäre sonst 0,8 ausgegangen. Weiß man ja nicht.
Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ne, ist ja interessant. Ja, und um noch kurz wenigstens über Leverkusen geredet zu haben, die jetzt ja durch den Sieg noch auf Platz 3 gekommen sind, hätte ich ihnen ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie das noch drehen.
Ja. Toller Konter zum Ende noch. Mhm. Der ist mir noch geblieben. Also, weil du hast immer viel Zeit, um ins Nachdenken zu kommen. Wie machst du es jetzt? Und du weißt schon, ja, du siehst die anderen irgendwie laufen.
Hätten sie es nicht auch noch fast noch versemmelt?
Ja, man denkt
dann also schon... Also Kampel, ich hatte schon den Eindruck, jetzt hat er den Moment zum Abspielen verpasst und dann...
Ja, da weiß man ja nie, ist das jetzt Übersicht gewesen oder gerade noch Glück? Auf jeden Fall haben sie es noch durchgebracht und der ganze Konter war halt schon cool. Mhm.
Ja, Dritter, aber in der Liga, was ist jetzt Dritter? Natürlich darfst du nachher Champions League spielen, aber mir ist es auch ein bisschen, wenn wir es jetzt globaler fassen, zu arm. Also wie viele Punkte sind es jetzt? 13 auf Dortmund, die da Leverkusen und Hertha haben. Klar, Dortmund spielt eine überragende Saison, wenn sie nicht gerade auf dem schlimmsten Rasen dieser Erde spielen müssen. Aber das kann es auch nicht sein. Also schön für Leverkusen, dass sie doch mal Moral gezeigt haben. Mich hat es auch gefreut, dass das einer wie Julian Brandt mal wieder getroffen hat, der es auch nicht leicht hat in der Saison. Und der Kerl ist ein überragendes Talent. Der hat es auch dem FC Bayern schon mal schwer gemacht. Der kann kicken, der ist schön anzuschauen, wenn er da auf dem Rasen rumrast. Super. Aber das ist mal wieder typisch Bundesliga. Ich habe es letztes Mal, als ich hier war, schon gesagt und geweint, obwohl ich das eigentlich nicht sehr mag. Aber das kann nicht sein, dass eine Mannschaft wie Leverkusen, dass dann, wenn wir nachher vielleicht noch über Gladbach und Wolfsburg sprechen, dass die sich da so anstellen. Also es ist schön, dass dann die Underdogs hier und da mal punkten, aber das, Leute, ehrlich nicht. Also 35 Punkte für Leverkusen, dann musst du dich noch freuen, dass du mit Ach und Krach in Darmstadt gewinnst. Nee. Reicht mir nicht.
Okay. Wir haben jetzt schon so oft indirekt über die Bayern geredet, also ich finde, jetzt könnten wir auch direkt über die Bayern reden.
Wenn es sein muss.
Wenn es sein muss, ja. Mal gucken, wie lange ihr beiden das aushaltet. Die Nachricht der Woche, die Unglücksnachricht der Woche, war ja am Samstagabend die Verletzung von Holger Badstube. Was heißt es jetzt für die Bayern?
Ja, bitter. Also, was heißt das? Wir haben irgendwie keine Innenverteidiger.
Man muss vielleicht kurz einwerfen, dass wir nicht wegen Holger Badstube gelacht haben, sondern weil wir gerade aufeinander gezeigt haben.
Ja, ja. Wir wollten das Thema beide von uns jeweils an den anderen verweisen und dem anderen den Kelch in die Hand drücken. Ja, also, was soll man dazu sagen? Ich glaube zwar, dass dann immer irgendeine Agentur den Tweet absetzt mit "Ich komme stärker zurück als jemals zuvor" oder so, aber ich habe keine Ahnung, wie schwer das wirklich intern, also für Holger Badstube sein muss, da auch wirklich dran zu glauben. Also
ja. Ich glaube, wenn du da nicht dran glaubst, dann schaffst du es gar nicht mehr.
Also, natürlich, aber also immer wieder. Also das ist schon enorm bitter. Also das ist ja jedem klar. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wie man so viel Pech haben kann und dann eben auch immer so langfristig und dann so eine Moral zeigen und es dann wirklich, er ist jetzt nicht bei irgendeinem Verein da, auch wieder reinzukommen, ohne sich jetzt lange hinten anstellen zu müssen. Also das ist natürlich dann schon die erste Bundesliga-Minute schon wieder auf so einem Niveau. Und natürlich hat er da Rückstände und so weiter, aber auf welchem Niveau er zurückkommt jedes Mal. Das macht natürlich Mut, dass er das auch ein weiteres Mal schaffen kann. Und irgendwo finde ich Knochen dann vielleicht doch besser als wieder Bänder oder sowas. Aber immer wieder, klar, er hat schon, also er muss es ja auch leid sein von allem, was er dazu sagen kann oder allen Motivationsstrategien, die er schon mitmachen musste. Auch sowas verbraucht sich ja dann irgendwann mal. Also ja, ganz bitter.
Du findest vor allem dann auch relativ wenig Anhaltspunkte, wo du sagen kannst, so ja, es ist sicher, also er sagt es zwar natürlich immer wieder, oder irgendwelche Agenturen legen es ihm in den Mund, wie du schon gesagt hast, aber du findest relativ wenig Anhaltspunkte selber zu dir zu sagen, dass es klar ist, dass es wieder wird. Also mir fallen da wenig Dinge ein. Das Einzige vielleicht ist, dass es jetzt wieder was anderes ist, also es ist jetzt nicht wieder das Knie betroffen oder so, wo die beiden Kreuzbandrisse hat. Auch weil du schon sagst, keine muskuläre Sache, es ist also mal was anderes. Vielleicht auch nur Pech. Aber ja, das ist halt dann die Frage. Da müsste man mal irgendwann einen Mediziner fragen. Also beziehungsweise es wurde ja auch schon versucht, diversen Leuten da was zu entlocken. Ist so ein Körper dann irgendwann nicht mehr gemacht für diese Belastung? Ich kann mir das vorstellen, dass aber das als völliger Laie, dass diese ewige Reha, dieses ewige was neu machen, was aufbauen, und in Kombination mit der mentalen Belastung, die sich ja auch körperlich bemerkbar macht irgendwann, dass die einen Körper auslauben kann.
Und vor allem bei ausbleibender Belohnung. Also dass er alles verpasst, was es an geilen Sachen zu feiern gab, auch irgendwo in der letzten Zeit.
Ja. Und kein Triple, keine WM. Ja, jetzt wieder wahrscheinlich keine, also was heißt wahrscheinlich, keine EM.
Das ist Wahnsinn.
Es ist heftig. Und man ist ja schnell dabei mit so Begriffen wie Drama und Tragödie. Gerade bei Badstube ist es schwierig, weil er ja auch eine familiäre Geschichte hat, die nicht ganz so einfach ist. Umso schlimmer. Also der Typ, man möchte am liebsten weinen. Ich glaube, selbst Borussia Dortmund hat es ja Beispiel davor gemacht mit dem Tweet auch, mit den Genesungswünschen. Ein Badstuber kommt immer wieder. Selbst Unbeteiligte oder Menschen, die dem FC Bayern, glaube ich, nicht positiv gesinnt sind, ja, leiden damit und es tut wirklich weh.
Ich habe jetzt neulich gelesen, seit 2009 spielte er in der ersten Mannschaft, hat 174 Pflichtspiele gemacht und seitdem aber auch 182 verpasst.
Das ist nicht sogar nur 147?
Oder 47 sogar nur, das kann auch sein.
Aber kann auch sein, dass ich da einen Dreher drin habe. Auf jeden Fall einfach viel zu wenig.
Ja, Wahnsinn. Auch irgendwie schöne Aktion natürlich auch von der Mannschaft mit den T-Shirts. Ich fand es auch interessant, dass Pep seins die ganze Zeit angelassen hat. Das muss ihn innerlich ähnliche Schmerzen wahrscheinlich gekostet haben, diesen modebewussten Menschen, wie so manch anderes. Aber irgendwie auch, also ich fand es total schön. Ich fand auch toll, was die Kurve gemacht hat, die Gästefans. Aber man hat es jetzt auch schon so oft gesehen, oder? Also mir hat das fast noch mehr wehgetan. Also zum einen hat es mich ein bisschen ans 7-1 gegen Brasilien erinnert, wo alle mit Neymar ins Stadion gelaufen sind. Er hat sich ja dann nicht bestätigt. Aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, mein Gott, wie oft ich jetzt schon irgendwo ein Badstuber-Trikot gesehen habe, einfach weil er gerade nicht spielen konnte.
Ja, es ist kein Grund, solche Gesten deswegen bleiben zu lassen.
Ja, ja, natürlich nicht.
Aber auch in der Hinsicht nutzt es sich ab. Und wie bitter muss es erst sein, wenn du da wirklich wieder ein halbes Jahr an deinem Körper zu arbeiten hast? Also, und an deiner kompletten Identität. Also, der Mann ist Fußballer. Er ist jetzt nicht einfach nur Privatorm, ist ganz schön schwer beim Duschen oder so, sondern, das bedeutet die entscheidenden Jahre in seiner Karriere. Und das ist natürlich immer schön, wenn die Fans dann auch was zeigen und Mitgefühl auch von der Mannschaft kommt und die nicht ihr Ding machen und sagen, ah, war da was? Klar, ist die Anteilnahme wichtig, aber die größte Motivation muss er halt trotzdem selber sich erkämpfen und da kann man halt nur begrenzt irgendwie beitragen und sich dann auch nicht dafür feiern, dass man sich ein T-Shirt übergezogen hat. Also das ist sehr schön. Also ich habe auch
schöne Geste auf jeden Fall. Aber
so, aber natürlich ist der Typ mit seinen Gedanken trotzdem allein.
Mhm. Schwer wird wahrscheinlich das Auswärtsspiel, wenn die bei Juve spielen.
Und vielleicht dann noch einen, nochmal einen kurzen Schritt zurück. Ja, oder für ihn, genau. Also man sagt ja jetzt so leicht, wenn es einer schafft, dann der. Weil er es halt schon so oft geschafft hat. Natürlich, die Wahrscheinlichkeit sinkt von Verletzung zu Verletzung, dass man tatsächlich wieder so zurückkommt. Ich glaube, dass es in dem Fall aber keine Floskel ist, zu sagen, wenn es einer schafft, dann schafft er es. Weil ich bin jetzt weit davon entfernt zu sagen, ich kenne ihn oder so, aber hier und da erlebt man ihn ja, wie er auftritt und wie er auch, weil wir von 2009 gerade gesprochen haben, wie er schon früher aufgetreten ist als junger Spieler. Und er hat halt schon auch privat Dinge erlebt, die schwer zu verarbeiten waren. Das hat ihn sicher geprägt. Das ist natürlich nicht vergleichbar, aber ich glaube, dass er, wenn das nicht schon als Jugendlicher war, über alle Jahre ein Typ geworden ist, der mit welcher Strategie auch immer es immer wieder schafft, ja, sich selber so aufzubauen, sich selber aufzurichten, auch mit der Unterstützung, die ihm da widerfährt. Er hat ja Freunde auch in der Mannschaft, also nicht nur Kollegen, sondern wirklich Freunde, die ihm dabei stehen. Ich bin nicht extrem pessimistisch, dass er komplett weg ist jetzt.
Aber kennt ihr ein Beispiel von einem Spieler, der nochmal zurückgekommen ist, wenn er so krass verletzt war? Habe ich jetzt schon eine Weile drüber nachgedacht und mir ist niemand eingefallen, ehrlich gesagt. Keinen, bei dem so regelmäßig, der nicht mal irgendwie eine Halbserie wenigstens gespielt hat.
Ich weiß nicht, bei Robben hat man auch gestaunt, dass er dann, obwohl sozusagen mit zunehmendem Alter, er dann nochmal fitter geworden ist.
Stimmt, das berühmte Loch im Muskel. Vergisst man immer wieder, ne? 2010 war das, ja. Genau.
Was ich jetzt nochmal dazu sagen wollte, es ist eine Sache, auf welchem Level du wieder anknüpfen kannst oder ob du da wieder hinkommst und so weiter. Aber wenn ich mir überlege, was Pep Guardiola mit Jerome Boateng gemacht hat, dann ist das eben nicht nur ein wie kommst du zurück, sondern er hat quasi diese ganze Pep-Ära versäumt und ist nicht in den Genuss gekommen, von diesem absoluten Top-Trainer auch so geformt zu werden. Also sozusagen sein Niveau selber nochmal um 30% über seinen 100%. Mhm. Darüber hinaus irgendwie auszuformen. Und gut, ich bin keine große Freundin, das hätte, wenn und wie hätte es werden können oder so, aber das ist schon ein Gedanke, den ich mir mache. So, was hätte Bartschüber für einen Innenverteidiger Richtung Busquets oder sowas auch werden können, sein können, wenn er diese wichtigen Jahre in seiner Karriere unter diesem Trainer hätte dabei sein können.
Ja, Guardiola ist zwar schnell mit Lob bei der Hand, hat ja auch mal gesagt, ich hätte gerne 1000 Dantes zum Beispiel. Ich glaube, Wolfsburg hätte er im Moment auch nicht mal mehr einen.
Gibt's bestimmt.
Hätte er gerne. Aber über Bartstuber hat er auch mal gesagt, der beste, ich glaube nicht nur Innenverteidiger, sondern sogar Spieler, den ich je gesehen habe. Mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein, aber was du sagst, ich meine, Löw liebt ihn ja auch. Wenn du Jogi Löw über die sogenannte Spielauslösung von Holger Bartstuber reden hörst, ich glaube, er könnte Tage und Wochen darüber reden, was der alles richtig macht und was fast alle anderen falsch machen in diesem Bereich. Und das ist ja nur eine Facette seines Spiels. Ja, auch dann kann man nur weinen, glaube ich.
Kannst du noch kurz erklären, was Spielauslösung bedeutet?
Ein moderner Fußballbegriff, den sich auch Herr Nagelsmann gerne benutzt und all die anderen sogenannten Konzept- oder Laptop-Trainer, mit dem nicht viel mehr gemeint ist, als dass ein meistens Innenverteidiger hier und da auch mal ein defensiver Mittelfeldspieler wie Alonso oder Schweinsteiger das Spiel von hinten aufbaut.
Oder ein Torwart.
Oder auch Herr Neuer gerne mal.
Das habe ich mir ja tatsächlich überlegt. Was ja jetzt der Abwehr der Bayern fehlt, sind die langen Diagonalbälle, die von Jerome Boateng geschlagen wurden. Und Bart Stuber hat sie immer mehr, mit jedem Spiel, wo er mehr Sicherheit bekommen hat, hat er sie immer mehr geschlagen. Das fehlt jetzt. Jetzt gegen
Alonso hat sie schon auch drauf, ne?
Ja, aber Alonso musst du nur einen Meter entfernt stehen und es kommt nichts mehr. Ich habe schon tatsächlich überlegt, ob nicht Neuer jetzt öfter solche Bälle schlagen sollte, weil er ist einer der wenigen, der nicht direkt angelaufen wird. Also jetzt gegen Augsburg hat man es zum Beispiel gesehen, damit könnten wir eigentlich auch so sanft zum Spiel überleiten. Also die Viererkette war jetzt dann Lahm, Kimmich, Alaba und Bernard. Und während Alaba angelaufen wurde, hatte Kimmich echt viel Zeit. Deswegen hat er auch die meisten Ballaktionen, hat es auch wirklich gut gemacht, aber er hatte auch wirklich, also krass viel Zeit. Ah, und du findest schon, er hat es nur so halb gut gemacht, Marco.
Ja, ich habe mit dem Kollegen Thomas Niklaus, den ich gerne grüße, heute auch schon über Herrn Kimmich diskutiert, der war gestern im Stadion. Und er wird jetzt sehr gelobt, der Kimmich im Moment, auch zu Recht. Ich mag ihn auch, es ist ein Wahnsinnstalent, von dem wir noch viel sehen dürfen, glaube ich. Mhm. Ich bin aber nicht so schnell bei der Hand bei diesen ganzen Lobhudeleien jetzt. Man muss zum einen die Gegner sehen, Augsburg war gar nichts gestern. Mhm. Und als dann doch mal was kam, nämlich beim 1-3, stand eben besagte Herr Kimmich nicht gut bei Bobadilla. Und wenn wir dann über besagtes Jubelspiel vielleicht noch reden wollen, dann möchte ich mal gern sehen, wenn dann vielleicht oder auch nicht Mandzukic kommt, der im Moment noch nicht fit ist, aber wahrscheinlich wieder dabei ist, wenn Morata kommt, wenn Dybala kommt, wenn Leute kommen, die auch international ein bisschen was auf dem Kasten haben, dann würde ich mich als Bayern-Fan jetzt nicht mehr so wohl fühlen mit Joshua Kimmich da hinten drin. Der Typ ist richtig klasse. Das ist ein wahnsinniges Talent. Und es reicht auch gegen Augsburg, aber gegen Juve bin ich mir nicht so sicher.
Mhm. Willst du da widersprechen, oder?
Ja, das ist natürlich die Frage, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, dass ich sage, kein Ding, den schicke ich ins Rennen oder so. Aber er macht es schon außergewöhnlich gut. Und das ist auch nicht seine Position. Also wenn man jetzt sagt, schicke ich Kimmich in einem Spiel gegen Juve, also auf dem Platz, dann sage ich ja, also lass bitte Alonso draußen, lieber Kimmich. Aber jetzt haben wir diese Innenverteidiger-Situation, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Und ja, da darf man halt auch von den Standards was anderes erwarten als von Augsburg. Das wird natürlich kritisch, also da ist mir jetzt auch nicht besonders wohl bei der Sache. Aber ja, dieses Anschlusstor von Augsburg war ja auch in der Phase, wo Bayern einfach gesagt hat, es klingt klar, das Ding ist durch. So, da sah er dann natürlich nicht so wach aus. Das war so ein bisschen Hannover-mäßig, so oh, Mist, jetzt geht da doch noch was. Aber da war auch die ganze Mannschaft dann gerade nicht so auf der Höhe oder nicht mehr so bei der Sache. Und deswegen würde ich das jetzt nicht so werten. Und Kimmich im Gegensatz zu ja Gaudino oder Heubier, hat man, also was man ihm ansieht, ist einfach ein absolutes, also ein vollständiges Jahr in der zweiten Männerliga auf der 6 mit vielen defensiven Zweikämpfen, wo er sich sozusagen seine Robustheit abholen konnte. Und ja, also das waren alles Sachen, die Gaudino einfach nicht drauf hatte, also die vielleicht auch ein Weigel in der Form nicht so drauf hat, der löst so einfach sehr clever und anders. Das hätte man wieder von Gaudino auch erwarten können, aber Kimmich, ich bin ein Riesenfan, also auch nicht nur, weil sich da irgendwie ein Talent andeutet, sondern weil das abruft permanent und wie diese 1,75 Innenverteidigung, das dann auch gegen Augsburg, die ich jetzt nicht so schlecht fand, also ich fand jetzt nicht, dass da wenig kam oder so, sondern dass Bayern einfach sehr gut gemacht hat. Aber
ich freue mich trotzdem jetzt schon auf die Überschrift Kimmich mehr so Hannover-mäßig. Also,
du wirst ja bloß, dass ich keine von deinen Steinthesen als Überschrift nehme. Aber da es ein Bayern-Schwerpunkt wird, könnte das sogar sein.
Aber ja. Gerne nochmal dabei geblieben, bei der jetzt schon sogenannten Zwergen- oder Mini-Abwehr. Deswegen glaube ich halt gerade nicht, dass er gegen Juve so spielt, wie er jetzt gespielt hat, auch ins Naheliga. Sie haben es ja wirklich, ich bin jetzt weiter von entfernt, Kimmich zu verdammen. Ich bin auch Fan von ihm. Also es ist alles wunderbar. Ich glaube halt nur nicht, dass es für sowas schon reichen würde jetzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob der ewig verletzte Benazia, der heute wieder ins Training eingestiegen ist, die Lösung sein muss. Aber ich meine,
ich weiß nicht, ob ich nicht einen, der im Flow ist, einen Kimmich lieber reinschicke, als wieder so einen frisch Genesenen.
Aber am Wochenende kommt ja dankenswerterweise ein schwer dezimiertes Darmstadt. Und da könnte man Herrn Benazia ja gerne mal einsetzen.
Und das ist dann der Test für Dienstag gegen Juve.
Ja, okay. Aber
dann würde ich lieber mein Trainingsspiel
ansetzen. Aber will ich ohne kopfballstarke Abwehrspieler gegen Juve spielen? Wenn man Benatia viel mehr vorwerfen kann, kann man ihm nicht vorwerfen, dass er nicht kopfballstark ist.
Das stimmt.
Und deswegen, ja, also ich bin sehr gespannt. Du hast ja gerade Alonso auch schon abgelehnt. ich fürchte fast, dass das auf uns zukommen wird, weil er vielleicht so denkt, dass Benatia halt doch noch nicht reicht. Was ich auch mal spannend finde, wäre, wenn er Vidal da hinstellen würde. Mhm. Von dem ich zwar nicht ganz so überzeugt bin, also was er jetzt für Bayern bisher gespielt hat, woran auch immer das jetzt liegt. Grüße an die Sportbild-Kollegen. Ja, also Kimmich habe ich Sorgen, Benatia hat Pep wahrscheinlich Sorgen, Alonso hast du Sorgen, also so wirklich rund wären wir da glaube ich nicht mehr.
Ich find's aber geil, was Bayern mit diesem Problem, also wie Bayern damit umgeht und was sie daraus jetzt gemacht haben und dann vielleicht auch so ein bisschen gezwungen sind. Ich habe mich in der letzten Saison sehr gewundert, dass zum Beispiel auch die Saison immer länger wurde und Alonso immer häufiger gespielt hat und dieses Zusammenspiel mit Schweinsteiger eben auch eher so suboptimal war und der Typ einfach immer wieder aufgeboten wurde. Also ist, ja. Dass er ein super Fußballer ist, ganz klar, aber dass man da einfach bei all der hochgelobten Variabilität, die Pep in Bayern Spiel bringt, dann da immer wieder den Typen so auspackt, also auch immer völlig überraschungsfrei in derselben Rolle. Und da finde ich das jetzt total erfrischend. Also gestern auch so vor dem Spiel wieder mit ein paar Leuten so geschrieben und ja, mal schauen, bin gespannt oder habe kein gutes Gefühl. Und ich dachte, na, geht doch gut los, mal was anderes. Toll, wie sie es machen. Also vielleicht auch dieser Zwang, was machen zu müssen. Also von alleine hätte er die so nicht aufgestellt. Und ich fand es schön zu sehen. Und ja, wenn man dann eben aus so einer dezimierten Truppe so einen geilen Kram auspackt, dann freut's mich einfach. Also vielleicht besser als sozusagen immer, ja, nee, das ist unsere erste Elf, die spielt immer. Und dann läufst du aber auch sehenden Auges immer in dieselben Situationen rein. Also wir sind auf jeden Fall nicht leicht auszurechnen. Also auch für Juve wird das interessant zu sein. Sie konnten jetzt auch sehr dann, ich sag's mal, Tasche oder Taske, je nachdem ihr euch wohler fühlt, den hat jetzt auch, also angenommen, er hätte jetzt schon gespielt. Klar, wäre das eigentlich für die Praxis viel besser gewesen. Auf der anderen Seite kann Juve jetzt auch nicht sagen, ich weiß schon, wie wir den rausnehmen oder so. Also man kann sich auch relativ wenig rauspicken und anschauen und abschauen schon.
Und das spricht dann doch wieder für den selbst unter Bayern-Fans mittlerweile doch auch gescholtenen Trainer.
Mhm. Wobei, ehrlich gesagt, also ich glaube, Juve ist gerade so die Mannschaft, der es ganz egal ist. Also die sagen, ihr kommt jetzt einfach und wir machen unser Ding, wir haben den Lauf überhaupt. Reden wir ja später vielleicht noch kurz drüber. Und macht mal. Und dann wollen wir halt einfach mal sehen, ob da nicht vorne irgendwie doch einer für uns reinfällt nach einer Ecke oder Konter oder sonst wie.
Ja, mir schlottern die Knie, so ist nicht, aber man braucht jetzt nicht vorher mit dem weißen Fähnchen winken.
Das stimmt schon. Ich hätte gerne noch, bevor wir auch gerne nochmal über Guardiola reden können.
Was eigentlich mit Schalke?
haben wir gespielt?
Machen wir später noch. Zwei Pflichtminuten. Nein, was sind denn aus eurer Sicht die Gründe, warum wir auch jetzt hier an diesem Tisch über Sebastian Rode nicht geredet haben? Der ist doch komplett raus und das, obwohl meiner Meinung nach er es eigentlich immer ganz gut gemacht hat, teilweise auch sehr gut, und der ist aber nie ein Thema und ich glaube, für den muss das auch wirklich frustrierend sein. Der ist geblieben und wurde jetzt auch eingewechselt, aber warum spielt er auch in unseren Gedankenspielen hier so überhaupt keine Rolle?
Dazu vielleicht nur eine Anmerkung, er stand, glaube ich, gestern beim 1-3 auch als Innenverteidiger auf dem Platz. Hat man ihn? Er hat einen Innenverteidiger gespielt am Ende, oder?
Boah, weiß ich nicht.
Ich glaube ja, weil...
Gekommen ist er für?
Ich meine Alaba, oder?
Ja.
Schlechtes Halbwissen.
Ja, Rode ist... Nein, für Lahm, genau sowas.
Ach, für Lahm, okay.
Ja, stimmt.
Ja, auch schade, finde ich, dass man über ihn wenig redet, weil er auch... glaube ich, ein Spieler ist, den selbst Menschen, die Bayern hassen, nicht übel finden können, weil er doch sympathisch ist. Das hilft dann vielleicht nicht unbedingt, um sich einen Stammplatz beim FC Bayern zu erkämpfen, zu erarbeiten. Ja, warum reden wir nicht über ihn?
Ja, über Costa und Coman haben wir jetzt auch nicht geredet. Also finde das jetzt nicht so.
Ja, nein, nee, aber reden wir über die Abwehrproblematik. Also welche Defizite
und hat der Rode? Ja, also wenn wir über die Abwehrproblematik reden, ist er ja schon eigentlich einer, der ins Gespräch kommen sollte, weil er, ja, weil er die Voraussetzungen hätte eigentlich.
Er ist auch der bessere
Innenverteidiger zu spielen.
Genau, ich finde sowohl auf der 6 könnte man mal aufstellen, als auch, also ich finde körperlich hat der Kimmich halt einfach noch das voraus, wo man jetzt auch gestern unter anderem gegen Bobadilla, das war ja nicht nur irgendwie, dass er nicht rangegangen ist, sondern auch so ein bisschen, dass er sich allzu leicht hat wegschieben lassen von diesem.
Er ist vielleicht ein Ticken weniger genial als Kimmich. Und Pep steht dann wahrscheinlich eher auf den Spielertypen.
Vermutlich.
Ich habe mich eher gewundert, dass Rode es sich zwischenzeitlich sich so gut bei Bayern durchsetzen konnte. Und da hat man sich ja auch einfach nur gefreut und dachte, geil, dass er seine Chance bekommt und sie auch nutzt. Und guter Typ, hängt sich voll rein und sieht dabei auch richtig gut aus. Also auch das Spiel gegen Darmstadt hat er ja quasi im Alleingang irgendwie für Bayern entschieden. Wenn er dann mal durfte, eigentlich auch aus dem Nichts, klar, war Darmstadt, aber trotzdem, ohne besonders gut integriert zu sein, eben auch nicht nur mit Kämpfernatur, sondern also auch mit einem smarten Ball und viel Übersicht.
Ja,
ja, also ich find's schade, ich weiß nicht, ob der Kader dann quasi einfach zu groß ist, dass solche Typen einfach irgendwie untergehen. Ja, kann man vielleicht Pep tatsächlich ein bisschen ankreiden, wenn sowieso schon die Truppe immer weiter dezimiert wird, dass er dann nicht alle voll im Saft hat. Also einfach sozusagen so mit dem Management der Zeit, die es eben zur Verfügung oder zu vergeben gibt auf dem Platz, dass er nicht ein bisschen größeren Happen abbekommt. Jetzt ist er halt so ganz raus. Dass er nicht besonders viel bekommt, das ist irgendwie klar. Aber so zwischendurch so ganz weg, finde ich auch sehr schade. Also hätte man meinetwegen gerne Vidal häufiger draußen lassen können.
Vielleicht ist auch eine seiner Stärken da die Schwäche, weil Rode kannst du immer super einwechseln. Also als Einwechselspieler, und der wurde jetzt auch schon auf viele Positionen eingewechselt. Ich meine, jetzt kam er von Lahm, und ich war vorhin bei deiner Verteidigungsfrage so irritiert, weil ich noch die Szene vor Augen hatte, wie er im gegnerischen 16er die Chance zum 4-0, glaube ich, da was noch vergibt. Also er hat auch die Lahm-Position so wie Philipp Lahm gespielt, also war ordentlich vorne auch unterwegs. Vielleicht ist das tatsächlich auch einer der Gründe, warum er so selten von Anfang an spielt. Weil man kann den super einwechseln. Der Typ ist immer voll da, also auch von 0 auf 100, was ich bei Kimmich jetzt... wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Ob man ihn in der 60. so bringt, ja.
Genau, aber irgendwie tut mir so leid, ich finde es auch schade, weil er hat sich für Bayern entschieden, obwohl er durchaus die Möglichkeit gehabt hätte zu gehen, und er hat bestimmt auch keine schlechten Angebote.
Nein, im Winter hätte er durchaus sich verbessern können. Also nicht vom Verein her, aber...
Gehaltsmäßig. Liverpool.
Oh. Wenn wir über Schalke reden wollen, die haben ja heute einen Schalker gekauft.
Ja,
was aber... Herr Hövedes eigentlich dazu?
Wir sind immer noch nicht bei... ich glaube, Hövedes sagt, Kohle bleibt, Kumpel gehen.
Könnte sein, ja.
So, aber wir sind immer noch nicht bei mit fertig, denn du hast schon angesprochen, dass Guardiola ja so kritisiert wird. Und jetzt habe ich sogar auch schon wieder bei uns im, von Fans. Jetzt habe ich auch zum Beispiel bei uns im Rasenfunkforum habe ich auch gelesen... dass jetzt sogar die Bartstube-Verletzung, was ja eine missglückte Grätsche ohne Fremdeinwirkung mit einer Sprunggelenksfraktur als Ergebnis, sogar die wurde wieder als Anlass für die Frage hergenommen, trainiert er falsch, zu große Belastung und so weiter. Ich habe so das Gefühl, so wie jetzt alle hier schon wieder durchgeatmet haben, dass wir hier inhaltlich den Konsens haben, dass das nicht so arg faktisch begründet ist. Dann ist die eigentliche Frage ja, woher kommt das?
Zum Inhaltlichen eine Sache, also es wird ja, wenn wir jetzt darüber reden, wer für Verletzungen verantwortlich ist, wird ja gerne davon gesprochen, dass Guardiola die Spieler verheizt, in Anführungszeichen. Auch da wieder der Hinweis, hier sind leider keine Mediziner am Tisch und schon gar keine Menschen, die beim FC Bayern in diesem Apparat arbeiten, der ja auch unter Guardiola der einen oder anderen Änderung unterlag. Aber trotzdem, Pep, und das kann man, wenn man das Buch, das für ihn über ihn nach der ersten Saison erschienen ist, liest, nachlesen. Blöder Satz, egal. Man kann das dann nachlesen in diesem Buch von Perrenau, dass er geradezu erschüttert darüber war, dass man beim FC Bayern nicht nur, sondern auch in der Bundesliga davon ausgeht, dass ein Spieler, wenn er verletzt war, ins Training zurückkommt und dann erstmal eine Weile trainieren muss. Am besten 2 Wochen oder länger, je nach Verletzung, bis er dann wieder eingesetzt werden darf. Und das ist offenbar Fußballkultur in Deutschland. Aber laut Guardiola oder laut ja des einen oder anderen Experten vielleicht aus dem Ausland nicht mehr zeitgemäß. Also du hast es bei Barcelona gesehen, du siehst es jetzt beim FC Bayern. Guardiola sagt halt, wenn einer ein Training voll absolvieren kann, dann kann er auch spielen. Ob das jetzt ein Training war oder ob das 20 Trainings waren, ist egal. Mhm. Das klingt erstmal logisch und trotzdem ist es ganz oft so, dass Spieler mehr Zeit bekommen. Und das halten wir alle für sinnvoll. Ich stelle das in Frage, ohne dass ich es jetzt begründen kann medizinisch. Und deswegen bin ich halt, auch wenn ich lange gezweifelt habe, ob es nicht vielleicht doch an Guardiola liegt, mittlerweile abgekommen von der These zu sagen, es ist jetzt seine Schuld. Also es ist natürlich sowieso jetzt gerade bei Bartstuber, ich meine, da ist jetzt sehr viel Pech und Ähnliches im Spiel. Aber ich glaube nicht, dass der Spieler verheizt. Wenn wir jetzt über Trainingsinhalte reden, er trainiert sicher anders als viele andere Kollegen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt zu Verletzungen führen muss. Es fehlt vielleicht hier und da ein bisschen die Ausdauer, aber ob das jetzt ein kausaler Zusammenhang zu Muskelverletzungen sein muss, das weiß ich auch nicht, glaube ich auch nicht.
Also wir hatten auch vor Guardiola Verletzte und haben auch jetzt Spieler, die nicht verletzt sind. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich sowas wirklich total analytisch anschaut, dass man vielleicht einfach verletzten Tagewerte und auswertet, was ist passiert, also welche Art von Verletzung, und das mal mit den Trainingsinhalten abgleicht und mit anderen Teams vergleicht, mit langfristigen, also so Big Data mäßig wirklich in die Welt rausschaut, was so typisch ist, dass man das machen sollte. Und wenn man dann merkt, oh, ich denke, hier ist eine Häufung, ja, das kommt irgendwie immer vor in dem Rhythmus oder was weiß ich, bei der Temperatur. Keine Ahnung, bin auch keine Medizinerin, von daher ist es irgendwie müßig. Ich glaube, dass man sich zu leicht macht. Also sowas ist so komplex, und dann von außen zu sagen, oh, ja, Spieler X, Trainer Y, naja, das musste ja passieren, das ist auf jeden Fall zu einfach. Dass man deswegen aber nicht sagen muss, naja, nee, alles nur Zufall, das sollte man natürlich nicht machen. Also wenn der FC Bayern irgendwie ist ein hochprofessioneller Club, da erwarte ich mir nicht nur irgendwie bei den Social Media Abteilungen und in der medizinischen Abteilung und bei den Trainern und den Spielern eine gewisse Professionalität. Deswegen hoffe ich, dass man sich sowas anschaut und dort auch schlauer draus wird. Ja, wenn man was machen kann, wenn man Einfluss hat, dass man den nutzt im positiven Sinne. Aber ob so ist oder nicht, und das kann ich nicht sagen.
Und das ist ja genau der Punkt. Im Grunde haben wir jetzt alle so schon eine ähnliche Meinung. Kann sein, dass was dran ist, ist aber wahnsinnig schwierig, es von außen zu beurteilen. Und jetzt aktuell am Bartstuber-Fall es aufzuhängen, ist sowieso lächerlich. Genau. Und jetzt frage ich mich, gäbe es dieselbe Diskussion unter dem Trainer Jupp Heynckes zum Beispiel? Oder was sind die Gründe dafür, dass das jetzt bei Guardiola so hochkommt? Denn ich habe schon
bei den Klopp auch.
Klopp hatte die gleiche Diskussion jetzt in England auch, also in Dortmund schon, und jetzt hat er sie in England auch wieder gehabt.
Aber mit Dortmund war er halt auch 18. Muss man halt auch sagen, als er diese Diskussion hatte, oder?
Naja, ja, und er ist eben
ist er gefühlt
bekannt für diese sich das Herz aus dem Leibe rennen Fußball-Variante, ist man dann natürlich schnell dabei zu sagen, verheizt oder
so. Ich glaube, das ist ein prominentes Trainerthema. Also keiner würde jetzt bei Hasenhüttl in Ingolstadt so eine Diskussion anfangen. Nicht nur, weil Ingolstadt die wenigsten Leute interessiert, was schade ist, noch weil der Trainer Hasenhüttl die wenigsten Leute interessiert, was noch viel schader ist, wenn es dieses Wort gibt. Es ist einfach Pep, und alles, was der macht, alles, was er lässt und unterlässt, ist ein Thema für uns und für die Leute da draußen.
Das ist jetzt quasi die negative Kehrseite des Hypes, den man ja im Positiven vorher hatte, wo er der Handaufleger war, der Allheilsbringer, der von seiner Wolke aus New York nach München.
Thema Fallhöhe, geht. Also ja. Na, der Underdog, haben wir ja vorhin gesagt, der fällt halt nicht. Und wenn er fällt, dann einfach nur um in den Matsch am Bällenfalltor oder so. Und Pep fällt halt wirklich aus dem Himmel herab. Wenn du ihm vermeintlich nachweisen kannst, er hat da jetzt einen Rasen verlegen lassen, der verletzungsanfälliger macht. Er trainiert zu wenig Ausdauer. Er hat Leute da eingestellt in der medizinischen Abteilung, die vielleicht Dinge anders machen als die, die noch da sind, die er vielleicht aber auch gerne weg hätte. In dem Buch ist nachzulesen, er versteht die medizinische Abteilung nicht, er versteht Deutschland nicht. Es gibt ja diese Anhaltspunkte. Er
versteht auch Deutsch nicht, das hört man sogar deutlich an.
Und daraus kann man ja auch was Schönes machen. Nur ist es mir bisher zu dünn einfach. Also es kann auch Pech sein.
Ich finde das ehrlich gesagt auch alles so ein bisschen undankbar. Also, wenn man sich mal anguckt, was für ein Fußball die Bayern spielen, und man muss, ich habe das jetzt zwar schon öfter gesagt im Rasenfunk, aber man muss jetzt wirklich kein großes Langzeitgedächtnis haben, um sich an Tage zu erinnern, wo dem nicht so war, wo wir nicht einen so schönen Fußball gespielt haben, wo der auch nicht so konstruktiv war. Ball hatten wir schon lange, aber Louis. So schöne wenn Dinge.
Louis grüßen, einmal Louis grüßen.
Ja, Grüße nach Manchester.
Deine Rente im Sommer.
Und natürlich gab es diese Halbfinalniederlagen, die haben auch wehgetan, natürlich auch gerade die Art und Weise. Aber es gab auch da...
Die Art und Weise, ich war nüchtern im Stadion.
Das tat weh.
Übel. Aber auch da gab es zum Beispiel auch faktische Gründe, wie eben Verletzte, die aber man wohlwollend hätte.
Wenn ich da kurz führen. Rein darf, ja. Grätschen, mache ich ja gern. Da wird's ja dann spannend, wenn, also Real Madrid ist vercoacht, sagen wir mal, aus den bekannten Gründen, Schweinsteiger hat immer so Gefühle und so weiter, ist egal. Aber wenn Barcelona auch deswegen verloren wurde, weil die Spieler fehlten, die Guardiola kaputt trainiert hat, also jetzt mal als das, was jetzt manche Leute sagen, ja, dann war es halt wieder sein Ding. Und ich meine, klar, du kannst jetzt
aber
auch sagen,
aber das ist ja ein Kausalzusammenhang, den kannst du nicht herstellen, oder? Also genauso gut kannst
aber
du sagen,
versuchen
ihn Barcelona wurde aus dem... Ein Halbfinale gegen Barcelona, also
die
das ist nicht Darmstadt.
Genau, klar.
Wer dorthin kommt, also Fußball hat auch viel mit Glück zu tun oder mit, ja, mit Glück. Und du kannst den Champions-League-Sieg nicht einplanen, also selbst wenn du alles richtig machst, kannst du daneben liegen. Und deswegen, wenn man in einer Beständigkeit das Halbfinale erreicht, dann ist alles in Ordnung.
Genau. Und ich finde nämlich ehrlich gesagt, dass die viel schlüssigere Argumentationskette nicht ist zu sagen, wir haben, also Bayern hat deswegen verloren, weil es diese Verletzten gab, sondern sie haben aus eigentlich demselben Grund verloren, wie sie auch schon gegen Real verloren haben. Das 1-0 kannst du nicht verteidigen, das ist ein klassischer Messi, war super gemacht. Beim 2-0 rutscht Boateng aus, auch das kann passieren und hat auch mit der Schnelligkeit zu tun, mit der Messi halt einfach seine Schlenker macht. Und er musste ehrlich gesagt spekulieren, auf welcher Seite Messi vorbeigeht, sonst kannst du den nicht aufhalten. Und das wäre aber, glaube ich, noch auch im Rückspiel eventuell mit etwas Glück zu biegen gewesen. Aber für mich war der Grund, dass es schon am Hinspiel vorbei war, dass man dann unbedingt das Auswärtstor machen wollte, Schweinsteiger ein taktisches Foul im Konter machen muss, was nicht gepfiffen wird und deswegen Neymar halt mit 40 Metern alleine auf Neuer zuläuft und dann ausnahmsweise auch mal einen Neuer nicht hält. Also kann man auch genauso sagen, sie haben genau aus demselben Grund verloren wie damals gegen Real, weil sie einfach zu sehr nach vorne wollten.
Es war ja schon nach dem 1-0, also vor dem zweiten Tor war es ja schon so und ja, dann ist aber auch, also ich will jetzt hier um Gottes Willen nicht irgendwie eine Anti-Guardiola-Rede aufsetzen, aber auch da muss man ja eigentlich dann den Trainer packen und sagen, ey, diese Kopflosigkeit deiner Mannschaft, klar hast du dann da vor 80.000, die dann auch endlich mal mitgegangen sind nach dem 1-0 und so, ein bisschen schwierig, dass du da jetzt an jeden Einzelnen rankommst. Mhm. Aber ich meine, da waren ja jetzt nicht irgendwelche Kimmichs nur auf dem Platz gestanden. Der noch gar nicht, sondern da waren ja, wie du gerade gesagt hast, Schweinsteiger und so weiter. Erfahrene Spieler, die kriegst du ja irgendwie ran, die musst du ja, die erreichst du ja. Die erreicht ja er auch. Aber dann frage ich mich, warum bist du dann so kopflos? Und ich bin völlig bei dir, nicht nur als Sympathisant des FC Bayern, sondern auch grundsätzlich. Champions League Halbfinale in dieser Konstanz ist klasse. Und es ist auch nicht schlimm, dass du dann gegen Barcelona, Real Madrid, hallo, worüber reden wir eigentlich? Nicht über Darmstadt, gegen diese Mannschaften ausscheidest. Aber mir ist es zu einfach, dann zu sagen, Halbfinale, alles in Ordnung. Sondern man darf ja auch fragen, woran lag's denn? Waren die einfach zu geil für uns? Nein, waren sie nicht. Also Barcelona viel eher als Real Madrid. Aber beide, nein. Also es gab Anhaltspunkte, wo man sagen muss, Guardiola hätte hier und da was anders machen können. Mhm. Und bei allem, was man ihm zugute hält, was man ihm zu Recht zugute hält, er hat massiv viel bewirkt in Deutschland, auch in diesen 3 Jahren, selbst wenn er diese Champions League nachher nicht gewinnt. Er ist alles andere als gescheitert. Das kann man auch bei Spielen der Nationalmannschaft beispielsweise sehen. Auch da muss man nur mal Herrn Löw fragen, was er von ihm hält und was er von ihm für Einflüsse aufgenommen hat. Trotzdem, glaube ich, ist Kritik nicht nur erlaubt, sondern angebracht auch in dem Fall.
Ja, also ich würde eher an sowas messen, wie der FC Bayern spielt, was er aus so Knallchargen wie Boateng geformt hat. Das kann man schon sehen. Und bei so einer Taktik, also wenn es dann so hochklassig wird, dann kann man, glaube ich, auch einfach mal mit einer Taktik so daneben liegen wie ein Torhüter beim Elfmeter, der sich für das falsche Eck entscheidet. Also es hätte klappen können, ja. Das hätte aufgehen können. Ist aber nicht, und der Torhüter ist auf einen guten Schützen getroffen, der es genau andersrum aufgezogen hat. Natürlich, ja, also genauso wie man sich bei der medizinischen Abteilung gerne fragen darf, ob das so in Ordnung ist, darf man da seine Schlüsse draus ziehen. Und dafür, dass man Guardiola so für seine Variabilität und Flexibilität feiert, hoffe ich dann, also ich bin gespannt, was er jetzt bei Juve macht. Ich hoffe, dass er sich irgendwas ausdenkt. Und er hat auch in diesem Pokalfinale gegen Dortmund ja Heuberg dann gebracht und so. Und ich hoffe, dass er sowas auspackt, ob nun mit Kimmich oder Rode oder wie er das sich ausdenkt. Ich hoffe einfach, wenn mir schon nichts einfällt,
vielleicht hat er Pep eine Idee. Irgendeinen Plan wird er, glaube ich, schon haben. Ich glaube, so komplett planlos, das ist nicht ganz Pep.
Er hat ja schon nach der Martinez-Verletzung gesagt, wir haben noch Manuel Neuer. Weil du das ja vorher noch angesprochen hast.
Genau, sollte er einfach die Diagonalspiele spielen und sollte Rode spielen, dann hat man zum Rasenfunk zuerst gehört. Denn über Rode diskutiert niemand und das ärgert mich. Und man darf ja auch nicht vergessen, das hat man jetzt auch gegen Augsburg gesehen, die Offensive ist halt auch wirklich, wenn da ein Rädchen ins andere greift, super. Also Lewandowski in der Form seines Lebens, das ist schwierig
zu widersprechen. Überlegt er abschließend,
saugeil. Wahnsinn. Müller ist einfach Müller. Müller muss man gut finden, außer man ist kein Bayern-Fan. Und dann auch Thiago hat jetzt natürlich nur Augsburg in Anführungszeichen. Er hat auch relativ viel Zeit, auch gerade bei diesem chirurgischen Pass. Aber der scheint mir auch gerade in der Form zu sein, in der man ihn dann auch gegen Juve ganz gerne sieht.
Hast du gerade Marcel Reif zitiert? Chirurgischer Pass hat er, glaube ich, gestern 18 Mal gesagt nach dieser
Tatsache. Szene. Marcel Reif. Man soll von den Besten lernen. Ich fand seinen Kommentar ganz gut. Ich habe es in Real Life angeguckt, irgendwie mit 3 Stunden Verspätung. Aber hat Spaß gemacht eigentlich, sich das anzuhören. Sehr gutes Segment im Sportradio 360. 50 Minuten mit Marcel Reif. Und hört euch nicht den Teil mit Frank Buschmann an. Herzlichen Dank.
Reif hat gestern übrigens auch Kimmich kritisiert, aber das haben wir abgeschlossen, das Kapitel.
Ja, das haben wir abgeschlossen. Wollen wir noch weiter über die Bayern reden oder sollen wir mal weitermachen? Gibt es was ihr noch wichtig findet?
Ich möchte einen Satz noch sagen, weil du gerade die Offensive gelobt hast. Belehrt mich gerne eines Besseren. Ich weiß nur nicht, ist es wirklich die Offensive? Also ich meine, es ist keine Frage, dass da Wahnsinnskicker rumlaufen. Oder ist es im Moment wirklich, in Anführungszeichen, nur Lewandowski?
Nein. Nee. Chancen, Kreationen am Laufband, am Fließband.
Ja. Ich finde, das
ist Bayern. Wenn einer netzt er, also genetzt wird, nur von ihm.
Ja, auch.
Aber ich glaube irgendwie, wie viele Rückrundentore,
er ist halt der Genetzer des... Ja, nee, stimmt. Das ist allerdings wahr, aber ich finde, dass die Bayern eine Variabilität haben in dieser Saison, die ich schon länger nicht mehr gesehen haben. Und zwar sie haben jetzt sowohl einen Weg in den Strafraum zu kommen, über die Außen bis zur Grundlinie, und sie haben aber auch den Weg mit dem Doppelpass an den 16er. Und du hast eine ganze Weile lang nur noch die Innenrouten gesehen von Robben und Ribéry eben. Das war dann irgendwann gegen Dortmund zum Beispiel, wurde das immer verteidigt, weil die immer gedoppelt haben und das war easy abzustellen. Und jetzt hast du mit Costa und manchmal auch Coman wirklich einen, der ganz gezielt darauf spekuliert und einfach in vollkommen unvorhersehbar. In 4 Fällen bricht er ab, geht nach innen und spielt den Doppelpass nach innen, und da müssen sie aber auch innen gut stehen, dass da nicht Lücken offen sind. Und in 4 von 8 Fällen geht er aber auch direkt zur Grundlinie, kommt erstaunlich oft durch. Und ich finde schon, dass es die ganze Offensive ist, weil, also jetzt auch gegen Augsburg haben sie dadurch sehr viele Chancen kreiert.
Auch Robben hatte ja ein paar Möglichkeiten, wo auch was hätte reingehen können. Bei Robben fand ich es ein bisschen schade, also ich fand es ein sehr gutes Spiel von ihm.
Ja.
Und schade, dass er nicht ein einziges Mal über rechts zur Grundlinie durchgebrochen ist. Also das war ja mal so ein Zugewinn. Er war ja immer der Alleinkopf, der eben sein dieses One-Trick-Pony, immer den gleichen Move irgendwie nach innen zieht, um abzuschließen. Und dann gab es diese Phase, wo er plötzlich auch irgendwas, auch Tore mit rechts gemacht hat oder häufiger bis zur Grundlinie gegangen ist. Und das ist ja wie beim Tennis, beim Aufschlagen, wenn du es immer in dieselbe Ecke spielst, dann muss sich halt dein Gegenüber kaum noch konzentrieren, dann bist du halt ausrechenbar. Und in dem Moment, wo er halt, sei es nur in 2 von 10 Fällen, wie halt eine gewisse Variante reinzubringen, und das hat er gestern leider nicht gemacht, also ich glaube, dann wäre er noch...
Einmal hat er es probiert, aber da wurde er gefoult, beziehungsweise Florian Mayer, der hat ja alles laufen lassen, hat gleich wieder gewunken, Publikum hat gepfiffen, also es war ja so...
Nee, aber da hätte ich mir mehr erhofft. Und was ich jetzt zu Costa nochmal schade finde, oder es war ja eigentlich geisteskrank, wie der eingeschlagen ist in der Hinserie. Also einfach ja sein Speed zum einen, dass man so sieht, wie er halt locker den Ball in der Einrichtung am Spieler vorbeischiebt und sich dann gerne mit irgendwie einer U-Form noch außen mit einem Umweg vom anderen Stern irgendwie da vorbeipeitscht, das ist schon mal geil zu sehen. Und dann waren jetzt auch die Flanken nicht immer toll, aber er hat auch einiges an Assists so reingeleiert irgendwie. Und das krankt schon zur Rückrunde jetzt, finde ich. Also das er trifft dann so wilde Entscheidungen. Also er ist dann durch und ist vorbei und könnte irgendwie durchstecken und semmelt dann aber irgendeinen Ball, der dann halt bis zur eigenen Hälfte wieder abprallt irgendwo rein. Und da hat er ein bisschen verloren. Also da war die Hinrunde besser von ihm. Und ich hoffe, dass, also da könnten wir ihn jetzt auch gebrauchen, dass er eben gerade seinen Speed plus das Kombinationsspiel. Er hat ja am Anfang auch nur auf Außen gespielt und dann wurde das, was Guardiola ja eigentlich mit Ribéry mal vorhatte, ihn reinzuziehen, um da noch unausrechenbarer zu sein, und hat das super gemacht, wo ich mir auch dachte, da verschwendet man doch seinen Speed. Aber hat eigentlich gut funktioniert und irgendwie ein Rückschritt. Also schade, wäre jetzt gut, wenn er das nochmal erreichen würde.
Aber genau deswegen habe ich auch diese Frage gestellt, weil ich, also hier und da fehlt es mir halt, also ich bin der größte, das darf ich jetzt glaube ich nicht sagen, Robben-Fan, kann man das jetzt sagen?
Doch. Hier ist ein Safe Space. Und ich sage nochmal, @MarcoMada bei Twitter.
Also dann sage ich jetzt gerne für alle Leute da draußen, ich liebe Arjen Robben. Und ich meine das nicht wie Pep Guardiola, über Dante und Mandzukic und all die anderen Menschen, die jetzt nicht mehr beim FC Bayern spielen. Ich liebe Arjen Robben.
Arjen, like a lion.
Nicht erst seit 2013 und diesem unbedeutenden Spiel in Wembley. Aber da bin ich voll bei dir.
Aber nicht viel früher.
Kein Kommentar. Nein, aber Costa, Robben, Müller, alles super, aber es ist mir trotzdem zu viel, also es ist ja schön, aber es ist mir trotzdem zu viel Lewandowski, und wenn wir dann zwei Sätze über Juve verlieren, dann finde ich es eigentlich fast lächerlich, dass wir über Andrea Barzagli reden müssen, den ihr vielleicht noch vom VfL Wolfsburg kennt. Dieser 34 Jahre alte Haudegen, hat man sowas, glaube ich, immer genannt, hat am Wochenende Gonzalo Higuain, der 24 Tore in 24 Serie A-Spielen vorgemacht hat, zu einem Nichts degradiert. Und dann bin ich mal gespannt, wenn er das vielleicht gegen Herrn Lewandowski, ich meine, es ist vielleicht noch ein bisschen eine andere Kategorie, aber wenn ihm das gelingen sollte, dann
bin ich mal Fipsi.
Sehr gespannt, ob uns dann Fipsi retten kann. Vielleicht Kimmich. Oder Rode.
Rode.
Ja.
Hedwig Rode.
Thiago.
Und ich habe es dann immer
schon gesagt. Sowieso.
Ja, ich weiß es nicht. Ist natürlich auch schwierig zu widerlegen, weil halt tatsächlich Lewandowski die ganzen Buden gemacht hat und man nicht weiß, was so geht.
Schauen wir mal. Winkel, kurzes Eck, Costa.
Ja, was bei Lewandowski, wenn wir darüber sprechen, dass Costa ein bisschen abgebaut hat vielleicht, was man bei Lewandowski sagen muss, ist, dass er mittlerweile eine Effektivität hat, die Wahnsinn ist. Also man darf ihn jetzt wahrscheinlich nicht als Chancentod bezeichnen, aber er hat ja schon manches ausgelassen, nicht nur in Dortmund, sondern auch bei den Bayern schon. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Das ist krass. 21 Tore nach 21 Spielen, das muss man sich mal überlegen, was wir gerade für ein Wettrennen der Torjägerliste erleben, und trotzdem wird man immer so undankbar und sagt, aber es ist irgendwie langweilig, weil die einen gewinnen immer noch und hier ab Platz 2 nur noch Geraupel und sowas. Naja.
Ja, solange Aubameyang den Swag hat, ist doch alles.
Ja, absolut. Und David Alaba muss irgendwas Tolles gemacht haben, was ich nicht gesehen habe.
Er war beim Zahnarzt, das ist für David Alaba schon...
Hat er jetzt doch einen Zahn verloren? Ich dachte, es wären die Kontaktlinsen. Ich habe da Marcel Reif vertraut. Wie konnte ich?
Nein. Es war wohl auch so, und dann kam... angeblich doch irgendwas in der hinteren Zahnreihe raus.
Oder? Genau, man sollte ja viel öfter Matthias Sammer zitieren, der ja über Vidal gestern gesagt hat, er hat ein absolutes Horn. und über David Alaba hat er nämlich genau das gesagt, er hat irgendwas in der hinteren Zahnreihe. Weiß ich, ob da ein Pinguin sitzt.
So einfach mit so einer
Wu-Tang-Bracket. Aber David Alaba hat uns alle daran teilhaben lassen heute, dass er zuerst mit einem schönen Lätzchen beim Zahnarzt saß. Und da sahen seine Zähne auch in der vorderen Zahnreihe schon nicht schön aus.
Okay.
Und danach saß er sehr entspannt, wahrscheinlich sein Gehaltszettel neben sich auf dem Beifahrersitz liegend im Auto, und hat nochmal richtig geblinkt. Ich war geblendet. Also es sieht wirklich toll aus jetzt. Obwohl man David Alaba kaum mehr verschönern kann. Schon gar nicht sein Dialekt.
Ja, schon gar nicht sein Dialekt. Ja, wahrscheinlich ist das der Grund für diesen Dialekt, dass halt Österreicher hintere Zahnreihen haben. Da Wie beim Wal wahrscheinlich wächst das nach.
Oder ich glaube, mehr wie beim Hai, das ja, wächst Hai. Dann nach. Und
Wale haben ja nur so komische Bürsten, um das Plankton zu fischen. Jetzt wird's abwegig. Jetzt haben wir schon kurz über Juve gesprochen. Du scheinst, Marco, das Spiel gegen Napoli verfolgt zu haben, dass sie 1-0 gewinnen konnten und jetzt auf Platz 1 in der Serie A stehen.
Also wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich sagen, ich habe Angst.
Und du bist Bayern-Fan?
Das habt ihr jetzt gesagt. Also ja. Ich bin ja unparteiischer Reporter.
Natürlich.
Hoffentlich, wahrscheinlich auch bei diesem Spiel. Und Grüße an meinen Chef übrigens, Thomas Heberlein. Bitte folgt ihm alle auf Facebook, Twitter, Instagram und wo er sonst nicht ist.
Guter Mann, der Marco hat im Off die ganze Zeit nur super über ihn geredet.
Ja, bester Mann. Okay, ja, und wir machen insofern Angst, dass seit Jahren da Leute wie Chiellini und Barzagli und Bonucci und wie sie diese ganzen Leute heißen rumspielen. Okay, zwei davon sind wahrscheinlich gegen die Bayern nicht dabei. Deswegen vielleicht nur Barzagli, was ja schon schön wäre. Aber ich finde es Wahnsinn, wie die es immer wieder schaffen, ja, das zu erreichen, was sie da erreichen. Also ich glaube, die haben die gleichen Gene wie Holger Badstuber, auch wenn die nicht so oft verletzt sind. Aber die, du denkst immer, also in der Saison höre ich nichts mehr von Chiellini und in der nächsten höre ich nichts mehr von Bonucci und dann nichts mehr von Barzagli. Und trotzdem sind die immer da und dann steht hinter, und wenn dann doch mal was geht, dann ist der Buffon dahin noch, der auch schon 48 ist. Und dann geht halt wieder nichts. Ich meine, gut, die Bayern haben sie vor nicht allzu langer Zeit zweimal richtig schlecht aussehen lassen. Aber ich finde es wirklich bemerkenswert, wie die es geschafft haben. Leute wie Vidal, der zumindest mit Juve-Trikot noch richtig gut gespielt hat, wie Pirlo und den dritten habe ich vergessen, Tevez, mir nichts, dir nichts zu ersetzen. Die waren im Oktober oder so noch himmelweit weg von der Spitze und jetzt sind sie nach dem Sieg gegen Neapel plötzlich wieder vorne. Ja, 15 Siege in Folge. Also ja,
Zeit, Angst. Dass du es mal reißt.
Angst.
Ja, 10. Spieltag noch, 12. Tabellenplatz. Das weiß ich noch. Da haben wir auch noch viel über die Serie A geredet im Rasenfunk. Und jetzt tatsächlich, ja, Juve-Style einfach hoch und halt auch Napoli einfach abgekocht.
Ja, und auch so typisch halt, jedem war klar, dass es 0-0 ausgeht. Und dann wechseln sie einen ein, Herrn Sasa, den wahrscheinlich... weiß ich nicht, wie viel Prozent der Zuhörer, ich will keinem zu nahe treten, aber niemand kennt den. Juve wollte den im Winter verkaufen. Der war sich mit, glaube ich, Watford oder irgendwas in der Premier League schon einig. Und dann haben sie halt doch diese lange Bank, wie der Italiener so schön sagt, und wechseln den ein und der haut die Murmel da rein. Auch richtig geil gemacht. Ja, krass. Also ich bin sehr gespannt, wie Herr Kimmich und seine Jungs das lösen wollen.
Naja, dann sind wir auch gespannt.
Bist du es nicht?
Doch, auf jeden Fall. Ich bin auch ähnlich nervös, ehrlich gesagt. Und ich sehe auch genau dieselben Probleme. Ich glaube, es wird ein sehr nervenzerreibendes Spiel, weil ich glaube, das wird tatsächlich... damals, als Bayern ja Juve relativ deutlich 2x2-0 geschlagen hat, da profitierte Bayern ja auch sehr davon, dass im Heimspiel, weil es das Hinspiel war, schon nach 27 Sekunden Alaba aus 30 Metern diesen Schuss macht, wo Buffon dann einmal dann tatsächlich wieder alt war. Ansonsten ist er ja immer so wahnsinnig jung. Und dann Gomez noch ein Ding, ich glaube, es war eigentlich Abseitsposition, macht.
Wer?
Mandzukic. Entschuldigung. Und dann gehst du halt mit 2-0 ins Rückspiel und da lief es dann ähnlich. Ich glaube, es wird tatsächlich, die gucken sich das an, was Bayern mit dem Ball macht und man muss hoffen, dass da irgendwie einer reinfällt. Ansonsten wird das wahrscheinlich von Spielminute zu Spielminute nervenzerreibender. Und italienische Mannschaften kriegen halt irgendwie immer, was sie wollen.
Das ist ein verdammtes Klischee, aber es ist leider die Wahrheit.
Das ist wirklich so.
Also guck dir die Quali wieder von denen an für die EM. Ich glaube, jedes Spiel 1-0, 89. abgefälschtes Eigentor oder sowas. Mhm. Also das ist gar nicht böse gemeint, es ist ja auch eine Qualität. Und die, also wenn überhaupt was, dann hat Juve diese Qualität.
Ja, aber ich meine, so wie wir uns hier gerade in die Büchse kacken, unterschätzen wir sie nicht, gehen nicht überheblich rein, sind selber...
Sie sind auf keinen Fall ein Underdog, weil Underdog mag wirklich niemand.
Außer mir jetzt.
Ja, okay. Na gut, wollen wir noch kurz zumindest was zu Augsburg sagen? Denn bei denen läuft's ja gerade nicht so wirklich. Die rutschen richtig wieder hinten rein, nachdem man gedacht hatte, sie könnten sich diesem Magnetfeld des Abstiegs entzeigen. Ja genau, und das ist ja vielleicht so die entscheidende Frage. Jetzt gegen Bayern kannst du verlieren, auch zu Hause. passiert. Jetzt dann am Donnerstag gegen Liverpool und dann geht's weiter mit dem Auswärtsspiel in Hannover, wo wir ja schon gesagt haben, es ist das Duo-D-Spiel für Thomas Schaaf. Laien-Aussage dazu, Europa League schadet ihnen gerade eher, weil es den Fokus weglenkt von dem, was wirklich wichtig ist, bei nur einem Punkt Vorsprung vor dem Relegationsplatz.
Kann man so sehen, ich frage mich nur, ob es so sein muss. Also kann das nicht einfach nur ein geiles Spiel für zwischendurch sein? Also klar, du hast die körperliche Belastung, klar, du hast den Fokus dann mal nicht auf Hannover, aber ich weiß auch nicht, ob man 5 Tage lang den Fokus auf Hannover haben muss. Entschuldigung. Nein, muss man nicht. Warum nicht einfach mal zwischendurch feiern? Und es ist ja auch völlig egal, wie das ausgeht gegen Liverpool. Die feiern sich ab. Keine Sau ist jetzt jede Sau. Ist doch überragend. Also wenn man es richtig angeht, kann sowas auch helfen. Also klar, du hast doch bei Hannover, auch Frankfurt, wenn wir vorhin über vermeintlich graue Mannschaften sprechen, die haben es doch vorgemacht in der jüngeren Vergangenheit. Die haben auch Europa gespielt und haben sich daran aufgegeilt und völlig zu Recht, weil es einfach ein schönes Abenteuer war. Klar bringt es Probleme mit, aber ich glaube gerade Liverpool, das muss nicht dazu führen, dass du dann Schwierigkeiten gegen Hannover hast, weil es einfach so aus der Welt ist für Augsburg, für den Verein, für alle, die da dabei sind. Ja, dass man das auch mitnehmen kann, ohne dass man dann gegen Hannover deswegen.
Ja, und Liverpool ist auch was anderes, als wenn man jetzt irgendwie den Bate Borisov oder sowas spielen muss. Also hat man Bock drauf, ist dicht genug dran. Ja, da hoffe ich auch, dass die Euphoriewelle da einfach trägt. Langfristig ist natürlich schon so, dass das einen Unterschied macht, ob du irgendwie regenerieren kannst und dich dann langsam mal wieder auf deinen neuen Trainer einstimmen. Also allein die Trainingsinhalte zu konzipieren dauert ja auch. Also, und wenn du da dir erst nochmal dich mit 23 anderen Spielern beschäftigen musst, lenkt das natürlich ab und die Spieler klemmen sich ihre Beine irgendwo im Bus und im Flieger ein. Das ist natürlich was anderes. Aber wenn du dann zwischendurch gegen Liverpool spielen darfst, und ich glaube, in Augsburg ist das die Stimmung, nicht so, oh nein, jetzt kriegen wir wieder europäisch irgendwie auf den Latz, sondern geil, wir können Liverpool spielen. Und ja, also da ist noch nicht die letzte Messe gesungen. Also
ja, das
selbst,
ja,
und wenn sie dann ausscheiden, ist auch okay. Also dann können sie ihren ihre Liga-Zugehörigkeit halten, also sich darauf dann konzentrieren und zwischendurch sollten sie es mitnehmen.
Ja, das wird ihnen keiner böse sein und sie haben geile Spiele hinter sich. Also das ist eigentlich. Also man denkt zwar, ah, oh, das ist alles schwierig und jetzt diese Belastung, dann Hannover, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Also die haben mit Weinzel da einen guten Typen und ich glaube, der kann das handeln bei denen.
Vielleicht sind sie auch gar nicht so schlecht gestartet jetzt mit den ersten 4 Spielen und nur 2 Punkten, wie eben die Ergebnisse es tatsächlich sagen. Denn das erste Spiel war auswärts 0-0 bei Hertha, dann zu Hause 0-0 gegen Frankfurt, gegen Ingolstadt 1-2. Was durchaus auch nur ein 1-1 hätte sein können, wenn man sich da an, war auch ein Elfmeter, glaube ich, zum 2-1. Und jetzt gegen die Bayern 1-3, gut, das ist halt das Streichergebnis diese Saison. Vielleicht auch tatsächlich gar nicht so wild.
Ja, da kann auch Liverpool helfen, weil du jetzt nicht in so einen negativen Lauf kommst. Also du hast jetzt nicht die Situation, dass alle sagen so, oh, 4 Spiele nicht gewonnen und ist so alles grau und wir steigen jetzt doch ab und so. Nein, du hast jetzt Liverpool, du findest dich geil, du findest die Europa League geil, du findest Klopp geil und dann ist doch alles gut.
Du findest die Europa League geil, das ist auch ein Satz, sage ich alle Mannschaften. Aber ja, auf jeden Fall, so wird es sein. Also dann gucken wir mal. Und es ist ja auch nur Hannover, vielleicht ist es sogar genau das richtige Spiel, was man dann haben will. Und dann den endgültigen Befreiungsschlag nach oben machen. Eine Mannschaft, die einen großen Schritt gemacht hat, ist der HSV gegen Gladbach. Die Gladbach-Bezwinger 6 Punkte in dieser Saison gegen Gladbach geholt. Man erinnere sich zurück, im Hinspiel die Pressingmaschine HSV wurde da erfunden, wobei ich damals schon das Gefühl hatte, es war gar nicht so ein schlaues Pressing, sondern Gladbach hat es auch wahnsinnig dumm gelöst. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwelche Pressing-Fallen aufgebaut wurden, sondern standen halt einfach Spieler offensiv den Verteidiger auf die Füßen. Das hat gereicht. Und jetzt im Rückspiel quasi, muss ich ehrlich sagen, Gladbach auch wieder wahnsinnig schlecht in der Defensive. Wie ist denn das Spiel jetzt einzuwerten?
Ja.
Also ich habe sehr gestaunt, dass der HSV mit einer Führung schon in die Halbzeit gehen konnte. Also erstens waren sie einfach unterlegen. Also Gladbach hat das Spiel absolut kontrolliert und dominiert und auch Chancen gehabt und ist auch in Führung gegangen. Und dann haben sie ja selber auch noch ihre Chancen, also das war doch ein krasser Konter, wo alles heute frei ist. Mhm. Und dann nochmal querlegen in den Rücken zu niemandem, wo man einfach nur denkt, so
drei gegen
fassungslos, ja, den Mund überhaupt nicht mehr zukriegt, was das jetzt für eine Aktion war. Und dass so eine Mannschaft es dann schafft, auf einmal zu führen, schon zur Halbzeit. Und zwar nicht halt eben erst in der 80. das irgendwie gedreht oder so, sondern noch zur Halbzeit. Davon war Gladbach völlig überrascht und völlig von den Socken oder wie nennt man das, aus dem Konzept gebracht. Und haben es dann auch wieder nicht hinbekommen. Also.
Aber hätten die nicht am wenigsten überrascht darüber sein sollen, weil die haben ihnen ja die Tore geschenkt. Also deswegen finde ich ja dieses Spiel so schwierig zu bewerten, weil ich jetzt nicht sagen würde, oh, der HSV hat jetzt endlich so ein bisschen die Trendwende geschafft und hat sich so viel besser gezeigt, nur vom Ergebnis her, ja. Aber es waren halt auch wahnsinnige Geschenke und bei Gladbach dagegen verstetigt sich jetzt dieser Trend, dass die defensiv echt schlecht stehen.
Ich finde halt nicht nur dieses Spiel ist sehr schwierig zu bewerten, sondern ich finde beide Mannschaften grundsätzlich und die Saisons beider Mannschaften sind verdammt schwierig zu bewerten. Also Gladbach weiß ja jeder am Anfang Favre als Unbeteiligter dahin vegetiert und dann ging das plötzlich wieder durch die Decke und jeder hat gedacht, der Schubert ist der neue Guardiola oder sonst irgendein Heilsbringer. Und jetzt musste ja fast so kommen, aber wer und was ist jetzt Borussia Mönchengladbach? Also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und ich weiß es aber auch nicht beim HSV. Also Pressingmaschine, Bruno, Jünger, was da schon wieder alles genannt wurde. Und einmal lief es wieder Wahnsinn. Jetzt hast du wieder vor ein paar Wochen hast dann plötzlich wieder das Gefühl gehabt, steigen die noch ab? Mhm. Und auch das hätte irgendwie keinen mehr gewundert. Also für mich...
Also so grottig wie die letzten zwei Jahre ist es dann beim HSV nicht mehr.
Ja, aber was
nicht,
ist das für ein Maßstab? Also, ja, also ernsthaft. Also.
Nein, absteigen können die auch nicht. Wir haben ja genug über Hoffenheim und Hannover geredet, aber trotzdem halt so gefühlt wieder völlig, geht wieder völlig dahin. Ich weiß es nicht. Ich werde, also Bruno Labbadia ist auch ein netter Kerl. Viele haben nach seiner Stuttgarter Zeit gesagt, der wird nie wieder Bundesliga trainieren. Jetzt tut er es und er tut es gar nicht so schlecht, glaube ich. Schubert ist kein Heilsbringer, aber auch kein Idiot. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die beiden außer Bundesliga-Trainer und was ihre Mannschaften außer Bundesliga-Mannschaften im Moment sind. Also es würde mich nicht überraschen, wenn Gladbach am Saisonende Vierter wird, aber auch nicht, wenn die Zwölfter werden. Und beim HSV Vierter nicht, aber vielleicht zwischen 7 und 15 auch alles. Also,
ja, vor allem hatte ich nicht das Gefühl, dass Hamburg dieses Spiel dominiert und Gladbach überhaupt keine Chance mehr hat, zurückzukommen. Und trotzdem haben die den Faden nicht wieder geschafft aufzunehmen. Xhaka ist zurück gewesen, eigentlich ein sehr wichtiger Spieler, ohne den sie es ja in letzter Zeit irgendwie auch nicht so schlecht gemacht haben. Und dann kommt er zurück, dann erwartet man sich ja eigentlich, also jetzt auch gegen ein Team wie den HSV, eine Steigerung. Und dann sind die da so von der Rolle. Ja, weiß ich auch nicht. Also auch ein bisschen am Ende mit ihrem Latein.
Ja, vielleicht sind da auch tatsächlich die Verletzungen doch ein Faktor, der nicht Hermann genug thematisiert nicht da, ja, wird. Hermann, jetzt steht wenigstens, glaube ich, jetzt vor der Rückkehr. Das vergisst man ja schon,
dass der gar nicht gespielt hat. Ja, aber du kaufst Hofmann halt für Unsummen und dann spielt er auch kaum. Mhm. Also ich glaube zu Recht, weil ich habe schon nicht verstanden, warum man für den so viel Geld ausgeben muss. Aber ja, das ist dann irgendwie auch nicht straight. Also
ja, vor allem hinten drin halt einfach. Also Schulz, Elvedi, Janschke, Dominguez. Und dann musst du halt einfach mit der Innenverteidigung Christensen, Hinteregger auflaufen. Bei Stranzen bin ich jetzt gerade gar nicht up to date, aber ich würde es vermuten, sonst hätte er doch gespielt.
War, glaube ich, schon vom Karriereende, also jetzt nicht unbedingt verletzungsbedingt, aber halt geht dahin die Rede.
Also ich habe die nicht so gut vor Augen, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, was deren Problem ist oder so. Also jetzt nicht weiterhelfen. Mir kam es komisch vor. Also ich fand den HSV da nicht souverän. Und trotzdem haben sie über weite Strecken das Spiel einfach so weiter. Also sagen wir mal so, für Gladbach kamen ja eigentlich die Gegentore noch rechtzeitig, weil man dann eine ganze zweite Halbzeit hat, um das wieder gerade zu rücken. Und dass sie das nicht geschafft haben, das war schon ein bisschen lasch einfach. Aber ich habe nicht so genau hingeguckt, dass ich jetzt sagen könnte, ja, ganz klar, Fehler X oder so. Weiß ich auch nicht.
Okay, also wir haben alle Fragezeichen auf der Stirn und dann muss ich mir einfach gleich meinen Gladbach-Fan einladen und dann muss der mir das halt erklären, das weil mir geht's ganz genauso. Jetzt aber interessant, spielen jetzt dann zu Hause gegen FC. Da darf man gespannt sein.
Aber das ist ja dann auch wieder so ein Ding, wo, also kannst du dann auch wieder nur sagen, war ein Derby, kann alles passieren. Also ja, lad dir einen ein, der uns das erklärt, ich höre gerne zu.
Ich sag dann Bescheid, mal gucken, ob ich schon zur nächsten Woche mache, weil ich finde auch, dass das da wie so ein Sonderspiel ist. Wobei vielleicht ein Gladbacher und ein Kölner. Mal gucken. Lass zur nächsten Partie kommen und das wäre Wolfsburg gegen Ingolstadt. Wolfsburg jetzt endlich mal gewonnen mit 2-0 gegen Ingolstadt. Aber ehrlich gesagt, das ist auch eines der Spiele, wo ich nicht so genau weiß, was man daraus eigentlich mitnehmen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, es ist nicht ganz so einfach, glaube ich. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass es für Wolfsburg, auch wenn die jetzt durchatmen werden, noch zu wenig ist, um zu sagen, wir sind jetzt wieder, haben uns jetzt wieder gefangen. Jetzt spielen sie dann Champions League. Ich glaube, in dem Fall ist es ein bisschen anders als bei Augsburg. Weil in Wolfsburg, also...
Weil sie mehr verlieren
tut können, mir, weil sie eigentlich spielen. Ja, also tut mir leid, also erstens ist in Wolfsburg jetzt Champions League nicht unbedingt ein Festtag, wenn man jetzt zuletzt gesehen hat, wer da so alles, oder beziehungsweise wer alles nicht ins Stadion kommt. Dann spielst du gegen den größten Außenseiter, glaube ich, seit Nicosia oder sowas im
Außenseiter mag niemand.
Keiner. Scheiß Underdogs, um das nochmal festzuhalten.
Ja.
Tut mir leid.
Nee, ist okay, sehr legitim.
Ja, also das ist glaube ich, eine immer noch angespannte Lage da. Und dann hast du halt zwar gegen eine Mannschaft gewonnen, die sich sehr gut schlägt, besser schlägt, als das alle erwartet haben. Aber das ist jetzt auch nichts, wo du danach sagst, wow, wir sind wieder wer oder sowas ähnliches. Sollte man sowieso nicht sagen, solche Dinge. Ja, also ich glaube, Wolfsburg, da bleibt's schwierig. Und wenn dann der VfB noch kommt, dann können sie sich von Europa eben verabschieden.
Rauscht der von hinten dran, das weiß ja inzwischen jeder. Ja, ich weiß auch nicht. Hast du noch irgendwelche weiterführenden Gedanken zu dem Spiel?
Also wenn man ja, dass Draxler halt getroffen hat, würde ihm gut tun. Sagen wir mal so, jetzt ganz aufs Einzelschicksal betroffen. Und ansonsten haben sie halt immer noch ihre Abgänge nicht kompensieren können.
Ja.
Sind da jetzt auch nicht irgendwie die mit den größten Ideen oder so, dass man sagt, da habe ich mir jetzt aber was ausgedacht. Also das ist halt auch so ein bisschen bieder und solide. Und dann darf man gegen Ingolstadt mit dem Kader auch gewinnen. Mhm. Und mehr ist es nicht. Also inspiriert hat das Spiel jetzt nicht.
Nein, und es bleibt ja so, dass sie von denen, die ja immer noch Leistungsträger sind, zu viele Underperformer haben, wie man das so schön
ja
sagt. Also wenn du dir einen Naldo anschaust, ich meine, der hat jetzt gegen Manchester oder so vielleicht mal ein Tor gemacht, aber in der Bundesliga ist es Graubrot, was der Woche für Woche da liefert. Und das trifft dich dann halt wirklich als Wolfsburg, weil du auf einen starken Naldo angewiesen bist, der dir viele Dinge da hinten wegmacht und der aber auch torgefährlich ist. Ich glaube, der hat noch kein Bundesliga-Tor in dieser Saison geschossen und sonst immer 5 oder so. Mhm. Und neben ihm ist nichts. Also da wird vor sich hin deletiert, egal wer da spielt.
Damit haben wir nichts zu tun.
Gar nichts, nein. Wir haben einen Spieler abgegeben, von dem wir gerne Tausende gehabt hätten. Tausend, Entschuldigung. Auf den Außen ist es mir dann auch zu wenig stabil. Da ist mir dann auch zu wenig Konstanz. Und was auch fehlt, und das ist auch erstaunlich, finde ich, ist im Mittelfeld einer wie Arnold, der jetzt, glaube ich, eingewechselt wurde, aber der auch ein paar Spiele verpasst hat, der sich richtig gut entwickelt hat. Mhm. Also der macht viel Spaß, der Kerl. Aber ja, umso mehr hat er ihnen jetzt gefehlt. Und ja, dann haben die halt vorne auch ein Problem. Also ich meine, das mag jetzt für Achtelfinale dank der günstigen Auslosung in der Champions League noch reichen, aber dann muss Schluss sein, egal gegen wen, weil bei aller Sympathie für den Lord und seine Kumpels, das ist es halt nicht. Mhm. Und da finde ich halt auch, ja, ich meine, Bas Dost hat den FC ruhmreich in seine Einzelteile zerschossen, aber da muss ich auch als Alofs merken, dass ich mit Dost und Kruse, der auch, nee, das ist ein Spinner, egal, nein, der auch ein guter Kicker ist, aber mit Dost, Kruse und Bendtner und diesen ganzen Jungs, die da vorne haben, das ist, nein.
Linksaußen mit C.
Caligiuri.
Ja, der ist doch,
also. Hat aber auch eine richtig miese Saison, das weiß ich ausnahmsweise, weil er bei meinem Kicker-Manager-Spiel seit fast Jahren, hätte ich gesagt. Nein, letztes Jahr war der Weltklasse, der Typ. Ja. Also, dann haben schon welche Leute gesagt, der muss jetzt für Deutschland spielen. Und das war vielleicht sogar berechtigt, aber eine Mist-Saison, auch keinen wirklichen Stammplatz mehr.
Aber mit Rodriguez, Virinha, dann, also die haben schon eigentlich so ganz gut. Und auch Kruse, den er jetzt so schmäß, ich fand das ein sehr gutes Spiel von ihm eigentlich. Und hat er auch Also so ein Durchwurstelstürmer, der nicht ganz vorne ist, halt mit einem großen Radius. Ich finde den echt eigentlich ganz cool.
Ich finde halt ehrlich gesagt, dass Kruse null allein schon von der ganzen Anlage des Spiels her eingebunden wird. Es gab mal ein Spiel, da hat er ihm gesagt, geh mal 5 Meter weiter vor und geh mal ein bisschen näher an die Abseitslinie. Und dann hat Kruse irgendwie direkt 2 Dinger gemacht und alle haben den Taktikgott Hacking gefeiert. Und ohne ihm jetzt was Böses zu wollen, er ist kein schlechter Trainer, aber ich sehe nicht, was der Gedanke ist, wie man mit Kruse spielen will. Ich finde, das ist total verschenkt, wie der bei Wolfsburg eingesetzt wird. Das ist
Also ist noch auf relativ hohem Niveau, aber ich glaube, es ist könnte auf Sicht ein gutes Beispiel für Spieler sein, die unter gewissen Umständen perfekt funktionieren und ein Wahnsinnsniveau erreichen, aber unter fast allen anderen Umständen plötzlich völlig von der Rolle scheinen. Also ja. Habe ich so ein bisschen das Gefühl bei Kruse, auch wenn man ihn bei der Nationalmannschaft ab und zu sieht, das ist vieles richtig, was er da macht. Aber irgendwie denkst du dir, 10 Leute wissen, wo sie hinwollen und einer weiß auch, wo er hin will, aber nicht, wo die anderen hinwollen. Ja, ein bisschen schade.
Ja. Willst du noch was zu Hasenhüttl sagen? Du hast vorhin schon angefangen, ihn so zu loben, oder?
Er ist ein Österreicher, hallo?
Ach so, stimmt, ja, na klar, wie konnte ich denn das vergessen? Der Name hat sich so norddeutsch angehört.
Dann hat er noch eine Bayern-Vergangenheit, also ich meine, er ist über jeden Zweifel der Hasen.
Und er zieht sein 4-3-3 einfach durch, ich finde das geil.
Er zieht alles einfach durch und deswegen muss man ihn loben.
Okay, gut, dann haben wir das hiermit auch getan. Und jetzt bin ich gespannt, wen wir bei Mainz gegen Schalke noch loben wollen.
Baumgartlinge.
Ja, ist der reich. Okay, es lag vielleicht auf der Hand jetzt im Nachhinein. Erste Tor nach 112 Bundesligaspielen. Und das Interessante fand ich war, dass er es wusste. Sie haben ihn bei Sky noch am Spielfeldrand gefragt, wissen Sie eigentlich, wie viele Spiele Sie jetzt gebraucht haben? Und hat er gesagt, das ist ein bisschen peinlich, aber es sind 112.
Ja, dann finde ich es gar nicht peinlich, sondern finde ich es liebenswürdig. Also das ist doch schön, wenn sich einer, also ein Profi, der nicht wenig Geld verdient, sich über solche Dinge Gedanken macht. Finde ich sympathisch, hat mir gefallen. Vielleicht auch, weil es gegen Schalke war.
Ja, auf Schalke auch interessante Woche. Erst Benedikt Höwedes mit dem schmalzigsten Nicht-Abgang, den es vielleicht jemals gab. Und dem Hashtag...
Der ist an mir vorbeigeflutscht mit allen
Schmalzen. Hast du nicht mitbekommen, nee. Tatsächlich? Ja. Er hat es verkündet mit einem langen Facebook-Eintrag, der ganz offensichtlich aus seiner Feder kam. Denn, nein, also Benedikt Höwedes hat ja rhetorisch einiges drauf, aber es war schon ein sehr tiefgehender Text und sehr... hatte auch eine gewisse Dramaturgie und endete dann in dem Spruch Kohle geht, Kumpel bleiben. Wo ich ja schon vorhin gesagt habe, bisher war es immer genau umgedreht, dass die Kohle blieb und die Kumpel gegangen sind. Man kann das auch so ein bisschen gegen Julian Draxler lesen, wenn man möchte. Also man muss es nicht. Aber es lag schon... Also ich fand ehrlich gesagt dafür, dass es ein Text war, der eindeutig überlegt publiziert wurde. Also sprich, den hat irgendjemand für ihn geschrieben oder mit ihm zusammengeschrieben und dann wurde der redigiert, es wurden Absätze reingemacht und dafür fand ich ehrlich gesagt, dass da zu viel Spitze gegen Draxler drin stand, die man reinlesen konnte.
Das also du meinst, wenn es schon so einen vierfachen Gegenlesprozess gibt, dann kann man sich das schenken oder raussupschen.
Genau, oder er wollte diese Spitze nicht rausnehmen. Wie gesagt, es stand überhaupt nicht direkt drin und es ist nur eine Lesart des Textes, aber ich finde schon, dass man schon sagen kann, also es ist nicht so, dass er das überhaupt nicht wollte, dass man es so lesen kann. Dann hätte er es anders veröffentlicht. Und so hat er eben seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Mir war es halt einfach persönlich, ehrlich gesagt, einfach eine Spur zu dick, ehrlich gesagt.
Ja, vielleicht ist es ja aber auch, wenn man weiß, dass man solche Fan-Emotionen da bewegt, dass man dann einfach freeridet auf diesem, wo mir Draxler diese Vorlage gibt, dann sonne ich mich jetzt hier mal als den
Gegner. Ja, aber er hätte es doch so viel einfacher haben können, weil einfach durch die Tatsache, dass er verlängert hat, was er nicht erwartet wurde, würde ich sagen, im Großen und Ganzen.
Allein ja, dadurch wäre er... Wie Schweinsteiger sich ein Mikro auf den Platz schafft, das ist halt nichts.
Also ich fand es auch ein bisschen überdreht. Ich fand den Spruch allerdings fast originell, obwohl ich mich gefragt habe, ob es nicht in Schalke immer so auf Schalke nicht immer so war, dass die Kumpel gekommen sind, weil da viel Kohle war.
auch gut.
Aber dahingestellt.
Grüße an Kevin Prinz an der Stelle.
Ja, auf der anderen Seite finde ich es jetzt noch spannender, weil ich vermute, dass Herr Höwedes zumindest schon ahnen musste, was Herr Matip heute bekannt geben würde, oder der Verein in Matips Namen. Und es hat ja schon auch eine gewisse Glaubwürdigkeit bei einem wie Hövedes, der aus Haltern, ich weiß nicht, wie viel Kilometer das von Gelsenkirchen weg ist, aber gefühlt irgendwie 3 oder so, wenngleich ein Metzeler das vielleicht anders sehen muss. Aber der kommt daher, der spielt seit Ewigkeiten da. Das hat auch Martip getan, aber Hövedes ist Kapitän. Ja, der hat auch geliebäugelt. Der war hier und da im Gespräch oder in Gesprächen vielleicht sogar schon. Ich finde es trotzdem schön.
Ja, ja, klar.
Weil diese Underdog-Romantik, die hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun. Also nicht Schalke Underdog, sondern Fußball-Romantik. Ich finde es immer gut, wenn Spieler, die lange da sind, lange bleiben, vielleicht sogar immer für immer bleiben.
Manchmal hängt das direkt miteinander zusammen.
Möglicherweise. Und warum nicht auch dann mal, wir leben ja alle mit Twitter und diesem ganzen Kram da, warum nicht auch mal einen flotten Spruch dazu?
Ja, flotter Spruch. Also dann möchte ich doch mal zitieren. Mehrfach habe ich gesagt, dass ich für keinen anderen Bundesliga-Verein spielen werde. In einer Zeit der Ich-AGs möchte ich für das Wir stehen, für Verlässlichkeit, für Treue. Diese Worte verteidige auf und neben dem Platz. Bla bla bla, Schalke einzigartiger Verein, ganz toll, bla bla bla. Wir sind Kumpel und Malocher-Club, wir sind Sein statt Schein. Lasst uns unsere Ideale auch in der Zukunft vertreten. Gerne gehe ich als Kapitän voran. Denn Kohle geht, aber Kumpel bleiben. Hashtag Kohle geht, Kumpel bleiben. Oh Gott, also sorry, es ist einfach eins drüber.
Ja, aber trotzdem, rein. Wenn du Schalker bist, dann kniest du nieder, wenn du das liest. Ob du es jetzt glauben willst, ja. Oder nicht, du musst es ja glauben wollen. Es ist einfach zu schön,
finde ich. Nee, es ist zu schmalzig. Das ist genau das, was Menschen an Philipp Lahm hassen. Und da es nicht Philipp Lahm ist, sondern Schalke, kann ich sagen, zu Recht.
Das hast du schön gesagt.
Ich meine, gut, man kann ihm auf jeden Fall zugute halten, er verzichtet auf Titel und geht dafür.
Ich kann auch sagen, er ist irgendwie rigide und kommt nicht weg vom.
Aber den Verweis mit Martip ist natürlich schon, das kann natürlich schon sehr gut sein, dass er da zumindest ahnte.
Ja, dann finde ich es ja fast schon wieder geil. Dann finde ich es nicht nur schön, dann finde ich es ja geil, wenn er einem ehemaligen, einem noch Mannschaftskollegen sagt, ey, haut ab.
Ja, wobei, andererseits hätte man auch sagen können, für Schalke wäre es doch vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, beides gleichzeitig bekannt geben. Und das wäre Martip gegenüber sehr nett gewesen und auch ja was man von einem Kapitän, der keine Ich-AG ist, sondern für das Spiel steht.
Also, ja.
Also dann hätten sie es auch gleichzeitig bekannt geben können. Das hätte den Druck von Martip deutlich runtergenommen. Und natürlich hätte dann der Schein, das Strahlen rund um Benedikt Höwedes, das wäre nicht ganz so hell gewesen.
Nicht sofort wieder abgehackt.
Okay, ich will jetzt nicht wieder mit der Ich-AG kommen. Aber okay, gut. Wollen wir noch was zum Spiel sagen? Mainz jetzt mit einem krassen Lauf. Jetzt aktuell auf Tabellenplatz 6 mit 33 Punkten. Also gerade internationales Geschäft. Sind in den Lauf reingekommen. Ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. So ein Ergebnislauf. Ich glaube, die Ergebnisse haben gestimmt.
Kann nur an Baumgartlinger liegen. Ist der Schmidt nicht auch Österreich? Fast.
Ja, gut. Ich sehe schon. Wir fahren nur auf die Österreich-Schiene. Und bei Schalke, ja, keine Ahnung. Schalke ist halt Schalke. Also mich hat es ehrlich gesagt auch gar nicht überrascht, dass die jetzt auch wieder so ein Ding reinschrieben. Der User Blaues Gehirn hat bei uns im Forum geschrieben, Schalke setzt offensiv auf zu viel Heldenfußball. Wenn es mal nicht klappt, wie gestern in der zweiten Halbzeit, sieht man, wie begrenzt dieser Ansatz ist. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was mit Heldenfußball so sehr gemeint ist.
Ich glaube schon.
Ja, ich auch.
Also halt zu sehr Sané und Maier.
Ja,
Einzelaktionen.
Ja, also das, ich komme auch mit diesem Sané-Hype nicht ganz so gut zurecht. Also dafür ist es so zu gemalt und zu schön irgendwie. Aber ich finde halt, dass er total, also dass er richtig coole Aktionen macht und auch eine super Attitüde hat und eben auch völlig furchtlos vorne reingehend und auch schon wichtige Tore gemacht hat. Das ist alles geil und macht Spaß zuzusehen und so, aber ich finde, dass er ohne den Speed von Costa zu haben, den Ball aber gerne auch so weit weg vom Körper hat, also jetzt nicht das feinste Dribbling irgendwie besitzt und dann eben da auch viele, viele Bälle verstolpert und weglöffelt irgendwie so. Also wo er einfach unsauber spielt. Und das ist auch okay in seinem Alter.
Eben, er ist 20.
Genau,
er trägt also schon wahnsinnig ist er das viel überhaupt schon? Spielerische Last.
Ja. Nein, also das ist überhaupt keine Kritik an ihm, sondern einfach, ich will einfach seinen Namen nicht so oft hören. Also ich finde das ja...
Jetzt hört sich ehrlich gesagt toll wie eine Kritik an ihm an. Weil liegt es daran, weil er kein Österreichisch eingefärbt
hat. Ja, das fehlt mir schon sehr. Einfach, dass das Gespräch halt so oft an ihm kommt und offenbar auch auf Schalke sonst keiner eine Idee dann hat. Also Hintela ist jetzt auch schon an vielen Vorlagen vorbeigeflogen.
Was hinter sich, glaube ich. Also das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben vielleicht, aber also ich glaube, auf Sicht wirst du mit dem nicht mehr dahin kommen, wo sich Schalke sieht.
Hintela.
Ja. Mhm. Und Sané ist ja auch nicht mehr lange da, also Herr Heidel muss dann den jetzt mal...
Warte mal ab.
Könnt ihr den Baum
kaufen? Kohle geht, aber Kumpel bleiben.
Stimmt. Man weiß es ja. Aber zu Sané noch, du magst recht haben damit, dass der Hype ein bisschen arg viel ist vielleicht. Also man hat ja schon fast das Gefühl, er ist schon so Messi-mäßig unterwegs zum Teil, wenn man das alles liest, sieht. Ja. Ich kann aber trotzdem nur hoffen, dass der Löw das auch alles mitkriegt und das nicht für übertrieben hält, weil er ihn dann bitte zur EM mitnehmen möge, weil er etwas hat, was zwar fehleranfällig ist, aber etwas, was die Mannschaft gut gebrauchen kann, weil es kein anderer Spieler einbringt.
Das kann man dann mit 7 Innenverteidigern ausgleichen.
Zum Beispiel, ja. Also da wäre ich schon sehr für, hätte ich gerne diverse Plädoyers. Aber Schalke trotzdem, um darauf zurückzukommen, ich glaube, niemanden überrascht irgendetwas, was da passiert. Das Einzige, womit Schalke überraschen kann, wäre eine Meisterschaft. Sonst mit nichts. Also
echt ganz schön anti. Also es gibt ja auch noch Meier und ja, schade, dass er jetzt verletzt ist, aber ich bin auch großer Choupo-Moting-Fan. Finde ich echt cool. Also ich mag auch, wie heißt er, Neustädter eigentlich ganz gern. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Schalke, ich mag die ganz gern.
Und ja, Problem habe ich auch keins, aber macht halt mal was, Schalke, sag ich. Also
genau so ist meine Position auch. Mich langweilt diese Inkonstanz inzwischen schon. Ja. Mich langweilt auch diese Aufgeregtheit so ein bisschen. Ich höre mir wahnsinnig gerne auch den Glück-auf-Pilz-Podcast an, weil die einfach viel, viel mehr runterkommen, weil da halt unter anderem Thorsten Wieland mit dabei ist, der halt einfach einer der ruhigsten Menschen der Welt ist. Aber ansonsten nervt mich auch dieses immer diese Aufgeregtheit, aber es sind doch immer dieselben Muster. Ihr verliert immer dann, wenn ihr denkt, ihr gewinnt sicher. Ja. Und immer dann, wenn man denkt, jetzt könntet ihr in eine richtige Krise reinschlittern, dann irgendwie kommt ihr da immer raus. Und zwar mit vollkommen wechselnden Trainern. Das ist wie an einem Glücksrad. Und du hältst alle 6 Monate an und da ist ein anderer Trainer. Also, ich weiß nicht, irgendwie mich.
Ja, es passiert halt nichts. Also, ich verstehe jede Aufgeregtheit, dann auch um Hannover oder Hoffenheim. Weil das sind ja Leute, die da irgendwie mitfühlen, ja, okay. Wenn es da auch viel weniger sind. Aber es führt ja zu nichts. Also, ich meine, ewig aufgeregt sein und am Ende festzustellen, ja, also das ist irgendwie, ich meine, dann doch zu wenig irgendwie wie vor was, ich will jetzt, weil wir Frauen sitzen, nicht darüber reden, dass man vor einer wunderbaren Frau steht und sich denkt, vielleicht geht da was und du läufst immer wieder an und so, jetzt rede ich doch darüber. Also ja. Es ist so ein bisschen Schalke. Ich weiß auch gar nicht, warum das ist. Schalke ist so ein Niemandsland personifiziert, auch wenn es dann hier und da trotzdem in die Champions League oder wo auch immer hin reicht, aber es ist langweilt.
Wie findet ihr das Heidel-Thema? Der Fußballgott lässt schon die Glocken läuten und sagt, wir sollen endlich mal drüber sprechen. Ich fand ja ehrlich gesagt, dass es sich angehört hat, als wäre das eine Nummer, die durch ist und die nur noch dran hängt, wann Roman Schröder von Werder die Freigabe bekommt. Und jetzt lese ich in der Kreiszeitung Süke, vor 4 Stunden, dass er sagt, ich bin zu 100% Werder und ist doch gar nichts probiert und was regt ihr euch alles auf? Ich fand, am Freitag dachte ich mir, ja, die Sache ist durch und die warten jetzt nur noch, bis quasi die Nachfolge geregelt ist und dann verkünden sie es auch.
Also ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht, weil...
Warum er auch weggeht, oder?
Nee, also nicht die Entscheidungen der Beteiligten, sondern warum das nicht längst irgendwann mal, also es ist ja quasi offiziell, also wahrscheinlich machen sie es deswegen nicht, weil sie sagen, weiß doch jeder. Also so ist es natürlich nicht. Aber gefühlt natürlich schon, weil also ist Horst Held überhaupt noch handlungsbevollmächtigt? Hat der Tönnies längst...
War er es jemals? Ich glaube, er war es immer genau dann, wenn es schiefgelaufen ist, da hat der Tönnies gesagt, ja, da muss vom Horst aber auch wirklich mehr kommen. Und immer, wenn er eine Entscheidung treffen wollte, hat der Clemens gesagt, lass mich mal. Hat nicht sogar Tönnies gesagt... ich glaube, das habe ich im Glück auf Pils Podcast gehört. Ich glaube, er hat gesagt, man verdoppelt jetzt einfach das Angebot an Martip. In irgendeiner kleineren Zeitung. Ich glaube, im Recklinghäuser Tagblatt.
Ach, egal. Gut. Ja, und bei Heidel habe ich so den Eindruck, dem ist es völlig wurscht. Der macht zur Not nächstes Jahr dann beide Clubs. Und da hat dann
Mainz ja, aber genau wenn Mainz im Champions League spielt und Schalke nur Europa League, dann gibt es ja schon einen Interessenkonflikt.
Ja, aber dann kann er halt mittwochs hier und donnerstags da. Also
ja, okay, gut, hast recht.
Muss ja auch nicht beim Spiel sein, er hat ja andere Aufgaben auch. Also, ja. Während Held da so ein bisschen traurig aussieht, dass man so das Gefühl hat, man muss ihn entweder in den Arm nehmen oder Schlachten nicht, vielleicht der Herr Ketönius, also erlösen, finde ich, ist der Heidel da völlig entspannt und ja, das liegt aber bestimmt nur daran, dass er mehr Österreicher in der Mannschaft hat.
Ja, okay. Wir müssen den Spieltag zumachen. Jetzt sind wir sogar schon ins Abendläuten reingeraten. Wollen wir noch kurz über die Premier League reden? Ein durchaus interessanter Spieltag, möchte man meinen. Und zwar nicht nur, wenn man auf die Sonntagsspiele guckt, sondern es ging ja schon gut los mit Sunderland gegen United. 2-1. Und dann weiter mit Arsenal gegen Leicester, ebenfalls 2-1, aber ungleich dramatischer. Leicester durch Elfmeter in Führung gegangen, sehr eingefädelt, finde ich. Also
ja, kann man auch
so auf eine englische Art eingefädelt. So, dass er sich schon das Bein hätte brechen können, aber...
Ein Bochum hätte es dafür 2 Elfmeter gegeben.
ja, und dann hat es Arsenal aber wirklich auch ganz gut gemacht. Klar, sie waren auch in Überzahl. Aber ich fand, also es sah eigentlich nach einem klassischen Arsenal-Spiel aus, weil sie auch so viele Chancen hinten raus hatten. Aber dann 95. Kopfball nach Freistoß, das hatte schon was. Jetzt ist wieder spannender.
Also ich war ja eigentlich versucht, nach dem Wochenende zu sagen, der Fußballromantiker in mir ist endgültig gestorben, weil Juve Neapel schlägt und jetzt halt doch Meister wird und weil Arsenal Leicester schlägt und Leicester halt doch nicht Meister wird. Aber auch da gibt's ja wieder schöne Geschichten wie ein Welbeck, der 9 Monate nicht spielt und Wenger will ihn eigentlich gar nicht in den Kader nehmen und dann nimmt er ihn doch rein. Und dann macht er das Ding natürlich auf Assist Monster Özils Vorlage, was auch hierzulande fast zu kurz kommt, was der für eine unfassbare Saison spielt. Mhm. Jetzt auch nicht nur konstant, aber trotzdem mit Quoten, die unglaublich sind. Also wie kannst du 17 Tore vorbereiten in dieser Liga? Das ist echt krass. Trotzdem, auch wenn ich da mit der deutschen Brille ein bisschen drauf gucke, ein bisschen schade für Leicester. Ich meine, na gut, da ist auch Robert Huth noch aktiv, der sich auch in jeden Ball wieder geworfen hat, aber das war richtig, ein richtig geiles Spiel zum Zuschauen. Ja, aber ein bisschen schade um Leicester. Ich hoffe nur, dass denen jetzt hilft, dass die erst in 2 Wochen wieder spielen müssen. Arsenal spielt in der Zeit FA Cup und gegen Barcelona Champions League und Tottenham, die ja Zweiter sind, die vergisst man ja auch mal gerne, eigentlich auch eine spannende Geschichte. Die haben in der Vorbereitung hier im wie heißt der Cup, nach irgendeinem lustigen Sponsor benannten Pokal, hören wir mal Franz Beckenbauer Pott oder so genannt. Danke. haben die hier gespielt und haben ausgesehen wie eine Drittligamannschaft. Also da hätte keiner, glaube ich, gedacht, dass die noch irgendwas machen. Deine Premier sind die Zweiter. Auch eine schöne Geschichte. Aber die spielen jetzt in den nächsten 2 Wochen, während Leicester sich irgendwo im Kurzurlaub, den der Trainer gegeben hat, ausruht, spielen die 2-mal Europa League gegen Florenz und auch FA Cup. Das ist ein Spielplan, den man nur als Engländer verstehen kann, glaube ich. Ich glaube, Herr Klopp hat es immer noch nicht verstanden. Ja. Aber das ist was, wovon ich hoffe, dass es Leicester hilft. Und es wäre einfach Wahnsinn, wenn die das halten können, gerade in der Liga.
Ja, also um kurz die Situation so zu sortieren, Leicester jetzt auf Platz 1 mit 53 Punkten und dahinter eben die Spurs und Arsenal mit jeweils 51 Punkten, also 2 Punkte Vorsprung noch für Leicester. Manchester City leider dahinter mit 6 Punkten Rückstand. Die haben eben verloren zu Hause gegen die Spurs. Das fand ich war so die zweite große Überraschung des Wochenendes. Und dann Manchester United dann eben schon mit 41 Punkten. Die werden oben nicht mehr eingreifen. Und dann hatten wir noch ein ganz interessantes Spiel. Liverpool 6-0. Allerdings muss man auch sagen, bei Aston Villa, die jetzt auch nicht wirklich gerade die Saison ihres Lebens spielen. Also mir wurde das...
Ihres Ablebens, glaube ich.
Ja, ehrlich gesagt sieht so aus bei 8 Punkten Rückstand nach 26 Spieltagen.
Als Bayern-Fan sieht man das ja auch nicht ganz ungern, aber das wissen nur die älteren Menschen.
Das wissen nur die älteren. Wann war das? 71?
81,
glaube ich. 81, genau. Ja, genau. Ja. In den Zehnern verrutscht. Ja, interessanter Spieltag. Und in der Primera Division alles wie immer. Alle haben sie gewonnen. Barca, Atletico und Real. Und das einzige Interessante war dieser Barca-Elfmeter, den Messi am Valentinstag schenkt, der Suarez. Ein Tor, in dem er ihn querlegt.
Aber was ja eigentlich lustig war, also ob man das lustig finden will, weiß ich nicht, aber was ich spannend fand, war, dass er ihn ja eigentlich Neymar schenken wollte. Und deswegen, also die Spanier haben ja natürlich in ihrer Bescheidenheit schon vom Elfmeter des Jahrhunderts geschrieben. Klar. Des Jahrtausends hätte ich eher angebracht gefunden, aber egal. Aber wie geil ist es denn, dass du, dass der Messi dem Neymar den Ball auflegen will und der Suarez dann sagt, der ist zu langsam, mach ich ihn lieber rein.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das finde ich, ist fast noch schöner an der ganzen Geschichte, als dass man irgendwelche Johann Cruyffs kopiert, die das viel schöner konnten.
Ich meine, es gab ja auch so eine kleine Respektdebatte darum, also beim Stand von 3-1 war es ja zu Hause relativ spät im Spiel. Also sprich jetzt nicht für einen riesigen Fairplay-Gedanken, weil du lässt halt einfach den gegnerischen Torhüter saudumm aussehen. Mein Gleichzeitig, Gott. Bitte?
Mein Gott.
Ja, okay, gut, du bist ja auch nicht für Underdogs. Aber gut, auch Bond-Bösewichte müssen Fans haben.
Mir ist es ein bisschen zu arg jetzt, weil das ja auch, wie wir vorhin über Darmstadt, dann ist das jetzt dann Fair Play und so weiter. Kann man alles machen. Ich hätte es nur, oder würde es nur gerne mal sehen, wenn Barca das im Champions-League-Finale bei 0-0 macht oder ja. Irgendwie sowas halt, weil dann hat es halt Eier und dann sage ich, okay, ihr seid halt die Größten, aber jetzt gegen irgendwie...
Celta Vigo.
Genau, danke. Bei 3-1,
ja,
dann klappt es nicht mal wie geplant.
Das stimmt schon, aber wenn du in so einem Spiel nicht auch mal was probieren darfst, also ich bin dafür, dass man Sachen, die
ja, darf,
legitim
natürlich.
Oder in den Regeln erlaubt sind, dass
auf
man
alle
die,
Fälle.
Wann immer es einem beliebt, auch
kein Widerspruch, aber wenn ich geil bin, dann mache ich es halt.
Das stimmt,
ja. Mal anders.
Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht vom Schiedsrichter, denn das war regelkonform. Aus einem Strafstoß kann ein Torschuss erfolgen.
Irgendwer ist zu früh reingelaufen, oder?
Aber genau, er ist eindeutig zu früh reingelaufen. Und ich glaube, ich hätte als Schiri gesagt, weil du spielst ein bisschen auch mit dem Schiri, ob er quasi die Regeln kennt, sowas. Ich glaube, ich hätte als Schiri gerade deswegen gesagt, selbst wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher gewesen wäre, ob der jetzt schon mit zwei Schritten drin wurde und mit einem hätte gesagt, nee, Leute, also das wird wiederholt.
Und dann hätten sie es nochmal gemacht und dann wären sie die Größte gewesen.
Nee, hätten sie nicht, glaube ich. Ich glaube, dann hätte Suarez den Ball genommen. Hätten Messi weggeschubst, hätte gesagt, war mein Tür, komm, ich mach das. Naja. Und dann ist die Frauenfußball-Bundesliga noch gestartet am Wochenende. Und ich spreche das nicht nur an, weil wir mit der Jolle jemanden hier haben, der da sehr gut bewandert ist, sondern auch, weil ich es relativ krass finde, wie wenig darüber berichtet wurde. Ich habe gehört, dass im Kicker gar nichts als Vorschau war. Ich weiß nicht, ich lese Printprodukte nicht mehr.
das macht mich traurig.
Jetzt, es gibt mir einfach nichts. Sorry, es ist einfach alles zu spät und auch nicht handlich genug. Nee, aber... ich habe auch überhaupt nichts mitbekommen. Es ist jetzt sportlich nicht so wahnsinnig spannend, weil die Bayern mit 12 Punkten vorne dran, das Ding ist relativ durch eigentlich. Haben 4 Gegentore, was schon krass ist, nach 13 Spielen noch keine Niederlage.
Ich glaube jetzt irgendwie 36 Spiele in Folge nicht verloren oder sowas und das ist auch Ligarekord. Ja.
Also warum muss man dann gegen Twente Enschede in der Champions League?
Ja, muss man überhaupt nicht, nein. Also, ja, also wenn... Ich nehme das keinem übel, also jeder soll sich seine freie Zeit so einteilen, ja, klar, wie er möchte. Und da ist es halt gerade nicht besonders spannend. Das war der erste gegen den letzten. Dafür hat es, Köln ist der letzte, lange 0-0 gehalten. Also es war schon einigermaßen spannend. Aber es war jetzt auch kein super Kick und es waren auch wenig Journalisten vor Ort. Das hat man gegen Wolfsburg auch schon anders erlebt dort vor Ort. Aber... ja, also das eigentlich Phänomenale war, dass die Bayern letztes Jahr eben nach 1 Milliarde Jahren die Meisterschaft gewonnen haben und das am letzten Spieltag nach Schlusspfiff. Also sie mussten tatsächlich noch das Ergebnis aus der Parallelpartie abwarten. Da sind mir auch völlig die Nerven gerissen. Und das hast du dieses Jahr nicht. Also, und das ist eigentlich, muss ich sagen, das, also ganz nach meiner Underdog-These, das ist das eigentlich Phänomenale. Denn die haben halt nicht das Riesenbudget, also man verwechselt das häufig, ne? So, ist ja der FC Bayern. Mhm. Das heißt nicht automatisch, dass das Frauenteam dieselben Zuwendungen da erfährt. Also die trainieren draußen in Aschheim, die haben mit derselben Straße das warme Mittagessen gemeinsam. Und ja, es ist eine ganz andere Welt. Von daher, ich weiß nicht, also man kann sicherlich von den Medien ein bisschen mehr tun, auch um das einzuladen, denn dann passieren tolle Sachen. Also es sind super Fußballerinnen, aber ich, also man muss sich irgendwie so die Zuschauerliebe auch verdienen, ja. Und wenn man, also ich kann niemanden dazu zwingen, jetzt irgendwie moralisch dazu einzuladen,
nee, das
zu supporten. Ein bisschen mehr wäre schon gegangen, finde ich auch.
Ich finde, dass es halt sehr interessante Geschichten gibt, die es da, die man da erzählen könnte, unabhängig jetzt, wie man das sportlich bewertet. Es ist ein bisschen langsamer als Männerfußball.
Da liegt schon viel brach, das stimmt. Also die leisten schon richtig viel. Also da gibt es richtig spannende
Leute. Die haben alle noch Berufe, die müssen ehrlich gesagt, glaube ich, viel mehr opfern als viele männliche Profis. Nicht also alle, aber
niemand hat da ausgesorgt,
genau,
wenn die da mit der Nummer durch sind.
Das sind einfach interessante Geschichten, die man erzählen konnte, weil so wie mich auch Geschichten über irgendwelche Leichtathleten interessieren, die es auch wahnsinnig schwer haben, so interessieren mich halt auch einfach über solche Sportler. Und ich finde es halt einigermaßen bemerkenswert. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, wie es den Frauenfußball in Deutschland verändert, dass eben jetzt diese etablierten Bundesliga-Vereine immer mehr hochkommen in die Liga, weil früher hattest du ja ganz eigene Teams da, eben Turbine Potsdam, Frankfurt,
früher noch Bergisch Gladbach oder
genau, Bayern, genau, oder das waren die mir gerade nicht eingefallen sind. Und die hatten halt den Vorteil, dass die in ihrer Zielgruppe vor Ort ein bisschen mehr für Aufsehen sorgen konnten.
Einfach das Dorfstand hinter ihnen.
Ja, also so doof sich anhört, aber das ist ja schon, und das hat sich ja jetzt einfach verändert, weil wenn jetzt hier irgendwie Hoffenheim spielt in der ersten Liga und die Bayern spielen und die teilen sich aber halt quasi die Aufmerksamkeit mit einem wahnsinnig erfolgreichen Männerteam. Mhm. Und
ja, also ich habe das Gefühl, dass sie schon ein bisschen davon profitieren, auch wenn es dann so eine Begegnung gibt, so wie so Bayern spielt gegen Enschede oder es gibt eine Begegnung, also es gibt irgendwie Freundschaftsspiele gegen Lyon und dann gibt's aber auch Barcelona da. Vom Namen her, der Klang, der macht da viel, aber ja, wie viel das dann sozusagen mit dem eigentlichen Team zu tun hat, das ist irgendwie ganz wenig. Da kannst du auch dann irgendwie über die Kegelmannschaft sprechen. Das ist einfach dann nicht automatisch artverwandt irgendwo. Das checkt man nicht. Da, wenn man jetzt auf die Frauentabelle schaut, dann denkt man, ja, Bayern ist halt oben. Ne? So, aber wo die das hergenommen haben, wie sie da hingekommen sind, das ist absolut beeindruckend. Ich glaube, dass sie so von dem Namen her ein bisschen profitieren. Ja, also da hört dann auch mal jemand hin, wenn jemand sagt, Neuner, sagt einem halt nicht so viel. Andererseits haben sie natürlich das Problem, dass sie dann auch eine Konkurrenz um die Aufmerksamkeit vor Ort irgendwie haben.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es bei so Vereinen wie Bayern jetzt auch gerade vor der jüngsten sportlichen Vergangenheit ganz gut ist. Also ich war auch am letzten Spieltag im Stadion und habe mir das angeguckt. Totaler Event-Fan hier, Marco auch, sagt er gerade.
Beruflich.
Natürlich, rein beruflich. Aber ich glaube, dass das halt an anderen Bundesliga-Standorten noch viel krasser ist, wenn da Leverkusen und Bremen gut, beide sind in Abstiegsgefahr. Aber wo du eh schon nicht das riesige Fanaufkommen hast, jetzt zumindest in Leverkusen oder jetzt auch Hoffenheim, erste Liga. Ich finde ja auch krass den Blick auf die zweite Liga, das habe ich mir heute mal angeguckt, wusste ich vorher auch nicht. In der zweiten Liga Süd sind auf Platz 1 wieder Hoffenheim und Bayern, die zweiten Mannschaften halt dann jeweils. Und dann kommt Gladbach da hinten dran. Da bin ich persönlich ein Riesenfan der zweiten Liga Nord, wo wenigstens mit Duisburg eine Mannschaft ohne Unentschieden und ohne Niederlage auf Platz 1 steht, wo ich sage, ja cool, und dahinter der BV Kloppenburg. So jemand soll aufsteigen.
Ich finde, nicht. Wir sollten uns alle demnächst mal beim Spiel der zweiten Bayern-Mannschaft Frauen treffen. Das stelle mir spannend vor. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ich mich frage, ob man nicht auch als FC Bayern Frauen oder Wolfsburg, wer da alles mitspielt, nicht gut beraten ist. Und ich glaube, das tun die ja auch, trotzdem ein eigenes Image zu entwickeln, zu schaffen. Also natürlich steht da erstmal der große FC Bayern drüber, bei Wolfsburg steht der große, vielleicht nicht ganz so große, VfL Wolfsburg drüber. Und jeder Fan, die meisten sind dann halt Männer, Fußballfans, identifiziert das mit irgendetwas, mit irgendwelchen Werten oder mit irgendwelchen Fußballstilen oder sowas. Und ich glaube, dass du aber auf Dauer das Interesse nur halten kannst, wenn du für was Eigenes stehst. Bei den Bayern, klar, ist es dann trotzdem ist es jetzt auch wieder der Erfolg mit der Meisterschaft letztes Jahr. Aber was ich bei der Mannschaft speziell ganz witzig finde, ist, dass es für mich irgendwie so die Italiener des Frauenfußballs sind. Also ich sehe da meistens nur die Ergebnisse. Das war gar nicht, das war auf jeden Fall nicht negativ gemeint, das war nur so gemeint, dass ich meistens nur die Ergebnisse sehe und ganz, ganz selten mal die Spiele. Und immer wenn ich gucke, spielen die gegen Essen oder irgendwas anderes, was nicht vorne mitspielt und gewinnen 1-0 oder 2-1. Ja, letztes Jahr
hatten sie ein paar mehr Kantersiege drin.
Und jetzt haben sie auch wieder nach, glaube wie viel spielen, 2021 oder so, haben sie 26 Tore zu 4. Hast du ja gerade schon gesagt. Das ist verrückt.
Sie haben jetzt, glaube ich, 13 Spiele. Also es sind, die Saison ist halt nicht so groß, weil nicht so viele Teams in der Liga sind.
13 Spiele, dann sind es 2 im Schnitt, aber es ist trotzdem für die dominierende Spitzenmann, die 12 Punkte vor allem anderen ist.
Ja.
Irgendwie. Aber das muss nicht schlecht sein. Also ich meine, das ist ja auch früher, war der FC Bayern Männer ja auch so. Also wir alle erinnern uns an viele schöne, dreckige Siege und alle anderen hassen den FC Bayern bis heute dafür. Heute ist es ganz anders und trotzdem wird der FC Bayern damit noch identifiziert. Also wenn die Bayern Männer in der Saison ein einziges Spiel haben, wo sie mal in der 88. Minute oder so den Siegtreffer schießt, also immer die Bayern-Dusel. So. Die Mädels machen es jetzt.
Das heißt, das sollte ihr Image sein, dass die FCB-Frauen sagen, wir sind die dreckigen Bayern, die ihr von früher kennt.
Ich sage es soll, aber ich glaube, dass es hilft, wenn man für was steht.
Das stimmt schon.
Ob das jetzt, also, ne, das muss ja nicht immer was ganz Tolles sein, aber das glaube ich, schafft auch Interesse.
Ich weiß nicht, ob das hinkommt. Also, theoretisch, also, es macht total Sinn, aber, ich muss den VfL Wolfsburg schon sehr loben dafür, wie sie, die Frauenmannschaft mit zu all ihren offiziellen Terminen und so weiter mit integrieren und mitnehmen und mitfeiern und dort auch Leute im Stadion aufkreuzen ab und zu. Also es gab einmal die Situation, dass Martinez auch bei den Frauen irgendwie mal aufgetaucht ist. Aber sonst jetzt so vom Verein auch, klar, da gab es dann ein bisschen das Gewinke vom Rathausbalkon dann zur Meisterschaft, als sie nun wirklich beide, also das lag ja auf der Hand, beide die Meisterschaft gewonnen hatten und dann auch nur Schweinsteiger es schafft, dann wirklich diese scheiß Schale auch gemeinsam mit dem Mädel hochzunehmen, sonst nicht nur so, wer bist du, so Grüß August mäßig.
Die haben sich teilweise gewundert, dass die keine Weizengläser hatten, die sie ihnen gegeben haben, oder? Also total schlimm fand ich das. Ich meine, die wussten doch, dass da...
Und dann gibt Wolfsburg ein anderes Bild ab. Also so sehr man die vielleicht im Männerfußball schmähen mag, irgendwie wegen eines vermeintlichen Mangels an Kultur oder Rückhalt, das machen sie toll irgendwie. Und ich mag auch das Frauenteam von Wolfsburg und die Arbeit, die sie da machen, die ist schon ziemlich gut und auch ansehnlich. Also
ich habe gerade auch bei den Wolfsburger Frauen, weil selbst wenn man Frauenfußball nicht so verfolgt, die fallen einem ja ins Auge aufgrund ihres Erfolges, schon auch das Gefühl, dass die für was stehen. Also was ich halt, um diese These gleich nochmal zu stützen, auch wenn du dagegen redest, ich glaube, dass die für was stehen und für was ganz anderes stehen als der VfL Wolfsburg Männer, weil mit VfL Wolfsburg Männer, also jeder hat sofort VW, jeder hat sofort langweilt mich, auch wenn die vielleicht mal guten Fußball spielen. Stadion leer, will ich nicht hin, will ich nicht sehen. Also jetzt der normale Fußballfan oder der Ultra oder so. Aber bei den Frauen, da steht zwar VfL Wolfsburg drauf, aber ich glaube, niemand würde sagen, oh, VfL Wolfsburg und jetzt gewinnen die auch noch und so. Boah, also gar nicht. Ich bin jetzt echt kein Frauenfußballfan, aber die kommen total sympathisch rüber. Das scheint eine nette Truppe zu sein. Und denen gönnt man das alles, was sie da zuletzt erreicht haben. Und
ja, die fackeln auch ein bisschen was ab. Also das...
Stimmt schon. Siehst du allein, war das nicht auch das Champions League-Finale gegen Lyon, was sie eigentlich schon sehr, sehr glücklich gewonnen haben, wo ich mir auch gedacht habe, mein Gott, allein wenn das den Bayern Frauen passiert wäre, dann hätte ich wieder so viel von Bayern Dusen. Und so haben sich aber alle nur gefreut, ey, Triple geholt, Wahnsinn, super Leistung, war ja auch eine tolle Leistung. Aber es stimmt schon, ja. Was ich bei den Bayern Frauen oder auch generell am Frauenfußball, aber ich verfolge halt mehr den FC Bayern, einfach sehr sympathisch finde, ist halt auch einfach, wie nahbar noch die Spielerinnen sind und ich glaube auch dadurch, dass es Frauen sind, haben die auch einen anderen Umgang mit Social Media und logischerweise noch nicht dieses, also da kommt kein PR-Text, wie jetzt bei Benedikt Höwedes und ich folge denen total gern in den sozialen Netzwerken, weil man da wirklich ganz gut mitkriegt, wie die so in der Mannschaft drauf sind, zumindest glaube ich es gut mitzukriegen und jetzt zum Beispiel von der Vorbereitung der Bayern habe ich wahnsinnig viel mitbekommen und hatte immer so einen Eindruck, die kommen echt super miteinander aus und alle stehen auf die kleine Japanerin, die quasi so ein bisschen das Maskottchen ist, deren Namen ich immer vergesse.
Mara Iwabushi.
Genau. Wahnsinnig sympathisch, die ist auf jedem zweiten Selfie mit drauf. Und Melanie Behringer schreibt irgendwie, hier ist mein absoluter Lieblingsverein. Ich denke so, ey, du kommst doch von Freiburg, was ist denn da los? Aber das finde ich total
sympathisch. Ja, die Behringer, die, ich weiß nicht, nach der Meisterschaft hat sie echt auch einfach... Nicht nur ja, also dieses Ganze, ich bin so beeindruckt und freue mich so, sondern auch so, ich möchte einfach bei keinem anderen Verein spielen oder unter einem anderen Trainer. Mir geht's so gut hier so ungefähr, das hat alles, was mir vorher gefehlt hat und hier kommt alles zusammen und dass hier diese Meisterschaft eben so wahnsinnig viel bedeutet, das nimmt man ihr dann natürlich auch ab. Und ja, dann gibt's halt so Lisa Evans, eine Schottin, keine Ahnung, also da gibt's dann einfach Mitschnitte aus dem Training, wo sie so so die Welle auf dem Boden macht, also so rumrobbt irgendwie, keine Ahnung, und mit Denise Beckmann total ausrastet. Also da sind schon so ein paar Knallchargen am Start, die sind schon witzig.
Ja, und der Trainer, hast du ja auch angesprochen, also ich glaube, der spielt auch eine ganz entscheidende Rolle. Also du kannst viele Leute da nennen, auch die Dana, die das da seit Jahren macht und so. Die, ja, ich glaube schon, dass die, also die wurde zumindest auch genannt damals immer als zumindest in den Anfangsjahren, die das Projekt vorangebracht hat. Und über den Wörler, ich meine, kann mir gerne was anderes jemand erzählen, der da täglich am Trainingsplatz steht. Ich tue es nicht. Aber wenn du mit den Leuten dort sprichst, die halten große Stücke auf den. Und also ich glaube, man muss jetzt nicht sagen, es wäre spannend, wenn der mal beim Männerfußball oder so, weil dann setzt man das gleich wieder auf eine höhere Stufe und das ist vielleicht nicht richtig. Trotzdem würde es mich interessieren.
Ich glaube, dass er da eigentlich auch hin möchte. In den Männerfußball. Ja, also und die Meisterschaft ist einfach sein Verdienst. Also die Spielerinnen haben, er hat diese Spielerinnen geholt, geformt und deren Stärken rausgekitzelt. Und natürlich ist es eine geile Mannschaftsleistung. Und ohne die Vorgaben vom Wörle wäre das wahrscheinlich nicht möglich. Also man schafft das nicht zufällig, weil Einzelspielerinnen viel Talent haben oder so. Der hat die dahin getrieben mit einem super Plan und ja, hat er gut gemacht.
Ja.
Und oder kein Österreich.
Ja, erstaunlich eigentlich. Erstaunlich eigentlich. Und wenn man mal sehen möchte, wie Social Media Arbeit beim FC Bayern aussieht, wenn nicht irgendwie so wahnsinnig viele Leute drauf gucken und man jedes Komma richtig setzen muss, um nicht irgendwelche Leute in ihren Gefühlen zu verletzen, dann kann man echt den FC Bayern Basketballern und den FCB Frauen folgen. Die haben jetzt auch neulich was zusammen gemacht. Ich finde das immer wieder ganz nett. Neulich habe ich irgendeinen Clip gesehen, aus dem Training, wo im ersten Versuch jemand den Torschuss voll versemmelt hat und im zweiten hat es halt total gut geklappt. Und das fand ich so wahnsinnig sympathisch, dass man halt auch zeigt, wie es halt beim ersten Mal wahnsinnig schief ging.
Die Social Media Geschichten auch bei den Bayern Frauen, die sind ja, das ist ja alles Freiwilligenarbeit, ne? Also genau. Das ist jetzt nicht, dass da die große Abteilung dahinter klemmt oder so. Das sind ein paar Einzelne. Also vor allem Florian Schießel, der das schmeißt.
Ja, das ist voll cool. Stimmt, das habe ich jetzt als gegeben vorausgesetzt, aber weiß man das vielleicht da draußen gar nicht. Schön, jetzt haben wir endlich auch mal länger über Frauenfußball geredet im Rasenfunk. Das war mal Zeit, mal wieder. Gibt es noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt?
Nein.
Irgendein Österreicher, den wir unerwähnt gelassen haben? Nee, ich glaube auch nicht.
Wir gehen jetzt nach Hause und gucken alle österreichischen Serien, die wir auf DVD zu Hause stehen haben.
Das wird bei mir ein kurzer Abend.
Dann komm mit.
Aber ich habe Netflix. Mal gucken, was da so zu holen ist. Dann bleibt mir nichts anderes, als noch Podcast-Grüße zu richten an den Kast Trier Podcast, der neu in unser Podroll ist. Ich habe noch nicht reingehört, kann noch nicht sagen, wie hörenswert. Bestimmt ist er irgendwie hörenswert. Grüße und alle Fußball-Podcasts wie immer unter rasenfunk.de/podroll. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Vielen, vielen Dank, Jolle von mirsanrot.de @Julinski bei Twitter. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich hoffe, du kommst wieder.
Oh ja.
Sehr schön. Und vielen Dank Marco @MarcoMada bei Twitter. Es ist heute das eine oder andere Mal gefallen vom Sportinformationsdienst. Danke, dass du mit dabei warst.
Hat Spaß gemacht und ich habe doch noch was loszuwerden. Meine Frau hat nämlich ein Buch geschrieben, das kann jeder bestellen, der Kinder hat, auch du, Max.
Ja.
Und zwar unter obst-geschichten@gmx.de.
Ja, und tut das. Sind das die Blog-Einträge auch, die sie immer wieder veröffentlicht hat?
Auch das kann man lesen, ja.
Dann kann ich jetzt schon, halb gelesen habe ich es dann quasi schon, kann ich schon eine Empfehlung aussprechen. Das lohnt sich definitiv. Mach das bitte.
Wie war die Adresse? obst-geschichten@gmx.de.
Gut, tut das. Jetzt haben wir auch noch einen Buchtipp losgelassen hier. Jetzt reicht's wirklich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Sonntagabend oder Montag. Lasst euch überraschen. Bis dahin, bleibt sportlich und macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.